Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hello. Willkommen zu 408.
Ja, Episode 408. Für alle.
Für alle.
Ja, müssen wir ja differenzieren.
Müssen wir nicht, aber können wir gerne, ja. Wir sind ja
machen wir doch
für diese Zweiklassengesellschaft. Insofern, wir wollen ja auch welche zum Beleidigen haben, insofern. Grüße an die Schmarotzerschaft da draußen.
Okay, dissen wir die heute ein bisschen.
Machen wir sonst nie, wa?
Nee, eben.
Doch,
steigen fast immer mit dem Diss ein, deswegen. Ja.
Naja, dann bleiben wir uns treu.
Ja.
Schönen guten Tag.
Ja, deswegen, also natürlich müssen wir immer wieder darauf hinweisen, dass es auch Supporter-Episoden gibt, also für die man dann halt bezahlen muss.
Das klingt schon wieder wie eine Strafe, Alter, wenn du es so verpackst.
Bezahlen darf, wenn man mehr hören möchte.
Das ging ja auch wertvoll.
Ja, genau. Es ging ja auch nur darum, darauf hinzuweisen. Oder wir müssen das in den Episoden machen, weil sonst kommen die Leute ja nicht drauf.
Ja, ja, logisch. Müssen wir das in den Episoden machen. Was gibt's denn da noch, außer zu bezahlen für Episoden? Wofür kann man denn noch bezahlen?
Man kann bezahlen, dass man uns Filme aufträgt.
Man bezahlt also, dass man uns Filme aufträgt.
Mhm.
Oder kriegt man da zufällig eine Wunschrezension von Filmen, die ihr euch immer schon mal gewünscht habt von den Bewegtbild-Banausen? Okay, wofür kann man noch bezahlen?
Naja, kann man so oder so sehen. Ne? Das ist ja dann schon auch aktive Mitgestaltung hier.
Eben, ja. Das ist doch schön.
Ja. Aber das geht auch günstiger, klar. Also, wenn es nicht ganz so hoch sein soll, dann und ihr nur wissen wollt, welcher Film in welcher Episode besprochen wurde und wie viele Punkte da vergeben wurden und, könnt ihr das günstigste Paket buchen.
Ja, es geht auch günstiger. Alter, dieser Marketing-Experte.
Was soll denn das heißen?
Es gibt natürlich für die ganz Abgebrannten gibt es natürlich auch die Losvariante. Da braucht ihr natürlich Geduld, damit euer Film gezogen wird. Ja, wenn ihr den reinschmeißt. Also das ist auf jeden Fall günstiger als die Auftragsfilm-Variante, weil die wollen sich natürlich nicht auf den Lostopf verlassen, sondern die kriegen ihren Film garantiert in den nächsten Wochen. Und aus der Riege haben wir heute natürlich auch zwei am Start von den beinharten Fans der Bewegtbanausen. Die sind nämlich im höchsten Paket.
Ja.
Und ja.
Ist ja schon auch wichtig, dass wir darauf hinweisen, ne? Weil das Line-Up wird dann immer schon stark mitbestimmt von den Leuten, die uns eben unterstützen.
Ziemlich in jeder Episode, ja.
Ja, eben. Mittlerweile ist da in jeder Episode was drin und dann deswegen, das ist nicht alles auf unserem Mist gewachsen.
Nee. Aber ist jetzt...
Falls das Leute abschreckt. Manchmal ist schon wildes Zeug dabei, aber ich finde es ja cool. Ist halt super abwechslungsreich dadurch.
Ja, aber ist das eine andere Range, als wenn wir jetzt unser Programm selbst bestimmen würden?
Nicht wirklich.
Nee, finde ich auch. Also die schmeißen uns halt alles an Jahrgängen und Genres rein, was geht. Und das war auch schon vor dem Supporter-Pool und vor Patreon und Steady war das bei uns der Fall von den Filmen, die wir rezensiert haben. Insofern ändert das, glaube ich, nichts an der Range von uns. Also da würde ich jetzt sagen, nee, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie die Qualität verändert. In irgendeiner Hinsicht nach oben, nach unten.
Nee, qualitativ sowieso nicht. Aber es ist halt schon eben jetzt mittlerweile ein großer Anteil unseres Programms ist eben von Supportern.
Ja. Ist ja auch fein. Die beeinflussen natürlich ja auch maßgeblich das Programm, weil die uns ja auch finanziell unterstützen und deswegen haben die sich das auch verdient.
Ja, das ist das Konzept.
Und wir haben es angekündigt für diejenigen, die uns noch nicht allzu lange hören. Wir haben auf YouTube beziehungsweise der erste Bewegtbild-Banausen-Bash, das ist ein Filmquiz, was wir ins Leben gerufen haben. Der war noch komplett Audio, den haben wir noch in Podcast-Form gemacht. Der zweite, den gibt's auf YouTube, wir haben einen YouTube-Kanal und da gibt's uns mit Gesichtern und Videos und zugeschalteten Kandidaten. Haben wir den dann mit mehreren Matches und Episoden dann auch ein zweites Mal ausgetragen. Und es wird einen dritten Bewegtbild-Banausen-Bash geben dieses Jahr. Also insofern, die Gladiatoren sind schon in den Startlöchern. Und ich glaube, der transparente Podcast kann erzählen, dass wir so ziemlich unseren kompletten Supporter-Pool geleert haben, der sich so angesammelt hat für unsere ganzen Backups und Notfälle, um hier aufzurüsten technisch. Und insofern könnt ihr darauf gespannt sein, da wird einiges kommen. Und das ging auf jeden Fall ins Geld, was wir hier wieder rein investiert haben für so ein kleines Filmquiz. Also das war mal wieder sehr ambitioniert von uns. Also insofern, ja, mehr Supporter immer gerne ran, weil gerade jetzt, wir sind bankrott, wir sind pleite. Wir schreiben rote Zahlen. Insofern kommt ran hier. Möglichst Auftragssupporter, wir brauchen euch.
Mhm.
Wir brauchen Geld.
Unbedingt.
Kann man nicht anders sagen. Wir müssen jetzt über die Mitleidschiene rangehen, jetzt wo wir wirklich pleite sind und ganz am Boden.
Meinst du, ja?
Wie Eddie Murphy auf diesem Rollbrett.
Okay, setzen wir uns demnächst da einfach zu den Atzen am Zoo.
Ja, ist nicht mehr weit davon entfernt.
Und,
ja, ist nicht mehr weit entfernt, ja.
We'll podcast for money.
Vor einem Monat haben wir noch Backup ohne Ende gehabt. Jetzt ist alles weg.
Ja. Reinvestiert.
Reinvestiert, ja. Man muss ja auch mal in die Zukunft investieren. No risk, no fun. Und das sind ja auch Sachen, die man, das wäre komisch, wenn das nur für den Bash wäre, aber es sind ja auch Sachen, die man vielleicht in Zukunft auch verwenden könnte.
Ja, ja, aber es fällt für uns so ein bisschen unter das Zurückgeben. Also versuchen wir mal. Mal gucken, was das wird.
Ja, ja, klar. Gut, bis jetzt haben wir uns sowieso nicht dran bereichert. Es ist zwar schön, dass wir, wenn wir nach Hamburg fahren zu Hermann, dass wir da irgendwie pari sind, weißt du, weil wir das aus dem, weil wir die Kinotickets und so, alles aus dem Supporterpool bezahlen und das Benzin.
Mhm.
Aber ist jetzt nicht so, dass wir mit dem mit den Supporter-Money von euch, dass wir da jetzt irgendwie Urlaub gemacht haben oder so, oder?
Nö, bis jetzt noch nicht.
Dass wir private Sachen ausgeben haben. Das ist im sechsten Jahr jetzt auch noch nicht passiert, insofern.
Nee, wäre auch ein überschaubarer Urlaub, ne?
Ja, also hier nochmal ein kleiner Diss von
Heide und zurück.
Dass ihr ruhig mal ein bisschen mehr rüberschieben könnt, wenn er damit sagt.
Nein, die, die uns supporten, die machen ja alles richtig.
Die machen alles richtig. Okay.
Um die, die es noch nicht machen.
Ja, das ist richtig. Aber ist noch Platz, kommt ran.
Ja.
Ja. Spätestens beim Bash werdet ihr sehen, okay, die Jungs geben sich Mühe.
Will ich hoffen.
Und wir wollen das natürlich auch zurückgeben. Insofern haben wir uns noch nicht ganz hundertprozentig überlegt, aber da werden auch wieder die Supporterschaft werden wahrscheinlich auch die Nutznießer des Bash sein, weil die kriegen das in jedem Fall präsent. Ansonsten wissen wir noch nicht, ob bei Steady oder Patreon oder ob wir das mischen oder ob wir ein paar Folgen kostenpflichtig oder keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Aber wer da fein raus ist, ist auf jeden Fall, sind die Jungs und Mädchen bei Steady und Patreon jetzt sowieso schon unterstützen. Da sagen wir ja gut. Den haben wir uns ja zu verdanken.
Ja, die machen uns das möglich.
Ja, richtig. So, gibt es sonst noch etwas deinerseits?
Du meinst jetzt so Administratives oder was?
Ja, irgendwas, was man im Vorgeplänkel unterbringen müsste.
Nein.
Gibt's nicht?
Nein.
Ja, dann gehen wir doch ins lustige Punkteraten rein mit dem ersten Film, oder?
Mhm.
Apropos lustiges Punkteraten. Die Episode von Freitag mit Dennis und Dave, die hat auf jeden Fall das Punkteraten gut zerfickt. Ich habe mal so geguckt, 7 Punkte waren möglich pro Person.
Okay.
Das heißt, insgesamt 63 Punkte waren zu holen mit den Leuten, die mitgemacht haben. Und weißt du, wie viele Punkte gemacht worden sind?
Nee.
2. 2. Niemand ist darauf gekommen, dass ich dich geschlagen habe und Dennis wiederum mich geschlagen hat in der Folge. Und Dennis hatte recht, als wir dann natürlich die Outro gedrückt haben, vor der 2-Stunden-Marke, wo wir schon lange nicht waren.
Ja.
Das hat natürlich erst recht niemand erraten und alle zerfickt.
Mhm.
Insofern bei den Punkteraten, da hat sich mal gar nichts bewegt. Alter.
Alle verarscht.
Alle verarscht. Da hat sich wirklich gar nichts bewegt. Das habe ich gut gelacht.
Sehr schön.
Das war schon sehr witzig.
Ja, auch noch so ein interaktiver Teil, wo ihr mitmachen könnt. Punkteraten.
Ja gut, wenn ich aussuchen wollt, ob ihr beim Punkteraten mitmacht oder bei Patreon und Steady, dann nimmt die zweite Variante. Aber klar, ihr könnt auch beim Punkteraten mitmachen. Das ist umsonst und ihr kriegt gratis eine Filmrezension, wenn ihr so abgebrannt seid, dass ihr eben nicht im Auftragspaket seid.
Müsst ihr aber erstmal gewinnen.
Müsst ihr gewinnen, ja. Müsst ihr gewinnen und dann gibt es eine Rezension, was unser Kumpel Stefan ja schon zum zweiten Mal geschafft hat.
Mhm.
Ja, Grüße dahin. Und jetzt geht's an die aktuelle Episode.
Ja, wir fangen mit einem gemeinsamen Film an, haben wir gesagt. Von wem stammt er denn?
Von Jens Mann.
Ach, natürlich.
Ja, der stammt von Jens. Insofern, der Film heißt Lenny.
Ja, und ist von einem Regisseur, von dem wir hier schon diverse Sachen besprochen haben.
Ja. Und ist ein Biopic.
Mhm.
Vom Motorhead-Sänger. Nein, ist es nicht. ja, dann raten wir erstmal Punkte, oder?
Ja. Ich habe mir für dich 8 Punkte notiert.
Okay. Ich für dich eine 8,5.
Mhm.
Regisseur Bob Fosse. Den hatten wir hier schon das eine oder andere Mal.
Ja, meinte ich ja. Und das ist halt mit 8 Credits, die er insgesamt in seiner Vita verzeichnen kann, haben wir schon einiges.
Mhm.
Der Herr ist ja auch recht früh mit 60 gestorben. Und hat aber echt große Filme gemacht. Und das ist vielleicht jetzt so, was seine Filmografie angeht, einer aus der zweiten Reihe. oder? Aber auch der war sechsfach Oscar nominiert. Also ja, hat er ja sowieso mit seinen Filmen immer ganz, ganz gut abgeschnitten bei den Oscars. Wobei, also hier blieb es halt wirklich bei den Nominierungen, weil 74 sind wir hier und das war natürlich dann das Jahr vom Paten 2.
Mhm.
Der hat da abgeräumt. Aber trotzdem, also 6 Oscar-Nominierungen für besten Film, 2-mal die Hauptrollen, Adapted Screenplay und Kamera.
Ja, die Kamera von Bruce Surtees, kann man erwähnen, ist ja der Kameramann von Beverly Hills Cop und Dirty Harry tatsächlich.
Hab ich mir auch aufgeschrieben, Alter, weil ich die Kombi so geil fand.
Schon ganz geil, ja, weil hier ist hier schon ein bisschen anderer Stoff.
Ja, ja, eben, also wenn man so die anderen Sachen von Bob Fosse kennt, ich finde, da passt das schon gut rein, aber eben gemessen an der Vita des DOPs eher nicht.
Ja, das stimmt. Aber gut, beweist mal wieder die Range des DOPs, ist ja auch nicht so schlecht.
Ja, ja.
Nicht nur Bob Fosse hat 8 Credits, wer noch 8 Credits in seiner Vita hat, ist Julian Barry und der hat das Drehbuch geschrieben von diesem Film. Und der hat aber auch bei seinen 8 Credits durchaus Filme, die man gesehen haben könnte, weil Menschen am Fluss ist von ihm. Und Die Augen der Laura Mars, auch der Film. Ich glaube, Faye Dunaway spielt da die Hauptrolle, sind definitiv 2 Filme, die man schon mal gehört haben könnte.
War das denn, hast du geguckt, ob das bei den anderen Filmen auch so war wie hier? Weil also von, er hat hier ja quasi nur das Drehbuch geschrieben, weil das Theaterstück ja von ihm stammt. Also es gab ja eine Broadway-Produktion 71 und da haben die über 450 Shows gespielt und dann wurde das zum Film adaptiert und er hat dann eben auch das Drehbuch zum Film geschrieben.
Ja,
bei den anderen weißt du nicht.
Kann ich dir nicht sagen, ob es da eine Bühnenversion von den Stücken gab, die er dann übernommen hat. Das weiß ich nicht.
Mhm.
Ja. Dann erzähl mal, um wen oder um was es hier geht. Obwohl, ey, ich meine, der Hauptdarsteller ist Dustin Hoffman, das kann man schon mal vorweggreifen, das ist der Oscar-Nominierte hier.
Ja.
Und ich kann mal mit einer Anekdote einsteigen, die ich neulich erst als Video gesehen habe und das fand ich herrlich. Da dachte ich so, okay, das passt so gut, dass wir einen Dustin Hoffman-Film in dieser Woche haben. Weil ich habe ein altes Video gesehen, wo er mit Tom Cruise auf der Couch sitzt, wahrscheinlich in der Promomaschine zu Rayman.
Mhm.
Da haben die beiden ja zusammengedreht. Und Tom Cruise beantwortet halt die Fragen von dem Herrn, der das Interview führt. Und Dustin Hoffman sitzt daneben, schweigt und lässt dann voll laut einfahren.
Kenne ich.
Mhm. Also richtig mit Ansage. Ich kannte das noch nicht. Ich fand das herrlich, Alter. Und Tom Cruise ist halt erstmal total irritiert und guckt ihn an und fängt dann an zu lachen und sagt so, was ist denn jetzt los? Und Dustin Hoffman fängt dann an zu erzählen und sagt so, ja, wir sind gerade auf Tour für den Film und machen halt Interviews ohne Ende und ey, Sushi in Japan und irgendwelche Würstchen in Deutschland und so hin und her, das macht sich halt irgendwie bemerkbar. Tut mir leid und so, und entschuldigt sich, dass er voll laut einfahren lassen hat bei diesem Interview, Alter, mit Anlauf. Ich hab gut gelacht, ey, ich kannte das noch nicht, es war schon ganz geil, Alter.
So ein Furzwitz für den Gast zu haben ist.
Ja, es ist ja kein Furzwitz, es ist ja wirklich ein Charakterdarsteller, der beim Interview einfach einfahren lässt, das ist ja...
Ja, Charakterdarsteller, ich meine, wir hatten es vorhin von der Vita des DOPs, Dustin Hoffman hat auch nicht nur geile Sachen gemacht, aber hier sind wir natürlich in seiner absoluten Prime. Ne? Also davor war Papillon, danach All the President's Men.
Mhm.
Also
die 70s, ja klar, Marathon
70er und 80er war halt schon absolute Prime von Dustin Hoffman.
Aber nicht nur geile Sachen gemacht, also...
Ja, da kamen ja schon auch echt ein paar Dinger, die es nicht gebraucht hätte.
Aber überschaubar, finde ich.
Also, ja, also klar, verglichen jetzt mit anderen Leuten.
Im Gegensatz zu einigen anderen Weltstars, also ist schon Dustin Hoffman immer noch, hat schon eine ganz gute Wahl selektiv gehabt, was seine Filme angeht, finde ich.
Ja, aber der hat jetzt gerade in den letzten Jahren schon auch wahnsinnig viel super seichtes Zeug gemacht und so. Also,
ja gut, zuletzt haben wir ja eine Megalopolis gesehen, das ist jetzt sicher auch kein Meisterwerk, aber...
Ja, das wiederum halt ein sehr renommierter Regisseur. Nee, ich meine schon auch wirklich so kleinere Filme oder halt eben irgendwie so eine überflüssige Rom-Com und so.
Ja, aber der hat auch immer wieder so ein Barneys-Version mitgespielt und so, und Filme, die richtig gut sind. Ja. Also hier, Meyerwood Stories habe ich nicht gesehen, aber...
Das stimmt, den will ich auch noch sehen.
Mhm. Aber ich finde, der ist irgendwie, keine Ahnung, bei dem hatte ich noch nie das Gefühl, dass der so diese De Niro, Christopher Walken... Schiene abgerutscht ist. Weißt du, dass der...
Nee, weil aber halt auch, also mal mindestens in jedem Jahrzehnt dann auch irgendein wirklich großer Film dabei war, wo er eben was zeigen konnte. Und
meinst du, das hat dann so ein bisschen...
Ich glaube, das hebelt abgelenkt. Das ein bisschen aus. Ja, ja, schon.
Okay.
Aber ist ja auch egal. Also er hat auf jeden Fall sehr viele große Filme gemacht und ich meine, die haben ja hier Al Pacino gefragt, ne? der das dann abgelehnt hat. Aber der hat ja auch...
Hat er bereut, ja.
Hat er bereut, zum einen das, aber zum anderen hat der ja in den 70ern, also jetzt gerade auch wieder gemessen an den Oscars, hier in dem Jahr oder im Folgejahr, bei dem lief es ja auch sehr gut. Das war ja für ihn auch die absolute Prime.
Ja, voll.
So Mitte der 70er.
Ja gut, sind natürlich die ganz Großen, die man immer noch kennt. Hoffman, De Niro, Pacino.
Mhm.
Gerade die 70s, so die Zeit von New Hollywood, waren die natürlich nicht wegzudenken.
Ja, und ich finde es schon spannend, dass er das hier abgesagt hat, weil das zum einen eine sehr spannende Figur ist, weil er auch, also ist eben ein Biopic und der, auf dem es basiert, ist, war ja eben auch ein sehr spannender Typ. Und dann kommt aber noch die Machart dazu, die ja schon auch ein bisschen unkonventionell ist. Und ich weiß nicht, ob es das davor schon gegeben hat. In späteren Jahren hat man das immer wieder mal gesehen, dass Filme so aufgezogen sind, dass es über einen Interviewer, der die Protagonisten des Films interviewt, erzählt wird und wir dann handlungsmäßig immer wieder zurückspringen mit den Erzählungen der Interviewten.
Dadurch kriegt es natürlich ein bisschen dokumentarischen Anstrich.
Ja, und das wurde ja wirklich hinten raus immer wieder mal gemacht. Aber hast du das vor 74? Bist du ein Film, wo das mal vorher so gemacht wurde?
Nee.
Weil das fand ich auffällig.
Schon ein sehr frühes Beispiel.
Schon eben, und es ist ein Stilmittel, was schon besonders ist. Ne?
Mhm. Finde ich auch.
Ja, also ja, eben, es wird eine Biografie erzählt von Lenny Bruce. Und wer Lenny Bruce nicht kennt, das ist dann tricky, glaube ich, diesen Film zu gucken. Wobei man kriegt es ganz gut vermittelt. Aber ich glaube, ich habe schon auch davon profitiert, dass ich wusste, wer das ist.
Ja, aber natürlich bekommt man ein Bild nach dem Film dann, wer es ist, und hat ihn natürlich kennengelernt, was für ein Typ das ist. So ein bisschen der Elvis und Eazy-E der Stand-Up-Comedian-Szene. So einer, wo die Polizisten dann plötzlich im Publikum stehen und dann aufpassen, was da auf der Bühne passiert.
Ja, also.
Also Fans von Mrs. Maisel zum Beispiel haben ja, ja, genau, den Charakter von Lenny Bruce schon mal kennengelernt,
ja,
weil der spielt da eine ziemlich große Rolle eigentlich in der Serie.
Mhm. Ja. Da ist das, glaube ich, eher auch so, na gut, das hat natürlich auch mit der Tonalität der Serie zu tun, aber das ist ja auch eher so ein bisschen, also seine Eskapaden sind da ja auch eher so ein bisschen Teil der Comedy.
Mhm.
Und das hatte ja aber schon auch Ausmaße, also erst recht mit seinen politischen Ambitionen oder dieses ganze Anti-Establishment-Ding. Das hat ja schon auch eine gewisse Bedeutung und Größe und ein gewisses Gewicht, ne, dass das jetzt nicht nur so, also ihm ging es ja bei weitem nicht nur um Comedy. Und ich finde, das vermittelt der Film halt recht gut. Also der deckt über die Interviews, also erstmal, der ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten. Und wir sehen eben gleich zu Beginn auch, wie die Leute, die hier eine Rolle spielen, interviewt werden. Allen voran Honey Bruce. Das ist eine Stripperin, die Lenny irgendwann kennenlernt bei seiner Arbeit. Die wird eben von Valerie Perrine gespielt, die hier auch Oscar nominiert war. Ein BAFTA hat sie gewonnen für die Rolle, aber wie gesagt, bei den Oscars ging sie leer aus. Und sie ist anfangs eine Stripperin, dort lernt Lenny sie kennen, die beiden verlieben sich, kommen zusammen und leben dann in einer sehr wilden Beziehung. Das hat viel mit seiner Art des Humors zu tun. Er hat jüdischen Background, das fließt aber nur bedingt in seine Comedy ein, also am Anfang vor allem, das ist, nimmt dann später schon sehr viel mehr Raum ein. Aber Lenny Bruce ist ein Stage-Name. Hast du seinen richtigen Namen gerade parat? Leonard Alfred Schneider oder so.
Oder so.
Ja, ich hab's mir nicht rausgeschrieben. Naja, wie auch immer. Und jetzt geht's natürlich um seine Karriere und um seine kontroversen Inhalte, die er vor allem hat. Weil das große Problem bei Lenny Bruce ist, dass er Comedy macht, die es zu der Zeit, wo er halt hochkommt in den 50ern und dann vor allem in den 60ern, das galt halt als obszön, was er da gemacht hat. Und das, was heute wirklich völlig normal ist, dass so ein Louis C.K. in irgendwie aller Ausführlichkeit erzählen kann, wie bei ihm Sex abläuft oder sonst was. Das war damals halt noch ein echtes Problem. Und er hat da aber einen Fick gegeben, was man darf und was nicht. Und das war dann aber auch ein Stück weit das, was ihn so ausgemacht hat, was vor allem die Leute auch begeistert hat. dass er eben da Konventionen bricht. Und das hat aber relativ schnell zur Folge gehabt, dass dann bei seinen Shows eben auch Polizei anwesend war, die jederzeit bereit waren, ihn halt wieder abzuführen.
Und, ja, und einer von denen, wo eine Menge dann aufstehen und nicht verstehen, was jetzt daran lustig sein soll oder was jetzt daran unterhaltsam sein soll, was der da vorne macht. Also Andy Kaufman hatten wir hier in dem Mondmann, ist gar nicht mal so weit von entfernt. Das ist auf jeden Fall so ein Einschlag Comedians.
Ja, wobei ich finde, dass Kaufman viel weniger auf Konfrontation gegangen ist. Der hat halt einfach sein verrücktes Ding gemacht und es war so entweder du siehst da was drin oder nicht, aber der hat ja, naja, wobei doch, der hat schon auch Leuten wehgetan eigentlich in dem, spätestens auch, mit dem Wrestling-Ding dann und so.
Er hat ja auch produziert, provoziert, ja, ja. So ist nicht.
Ja. Ja, aber hier, also bei Lenny Bruce ist es eben sehr wichtig, dass der eben mit seinen Inhalten auch irgendwo eine politische Stellung eingenommen hat. Mhm. Und er wurde nicht nur immer wegen Obszönität verhaftet, so, es gab dann natürlich auch das Übliche mit dem illegalen Drogenbesitz und Konsum und ja, irgendwann war eben Polizei allgegenwärtig bei seinen Auftritten. Mhm. Ja, und dann sehen wir eben phasenweise, was sich so in seinem Leben abgespielt hat. Natürlich für Biopic einigermaßen klassisch, so Auf- und Abstieg.
Ja, es wird schon ein bisschen wilder im Laufe der, mhm, im Laufe des Films.
Ja. Eine Sache, wo er sich ja auch immer krass dran aufgehängt hat, war so die Bedeutung von Worten, die aber so von der Gesellschaft auferlegt sind. Was er dann ja immer in seine Comedy einbaut und eben zum Teil das dann versucht, in einen anderen Kontext zu setzen, um aufzuzeigen, wie sinnlos diese Aufregung über manche Worte ist. Mhm. Und ja, finde ich schon, also ist eben super spannende Figur. Natürlich auch irgendwo tragisch dann, was das alles für einen Verlauf genommen hat. Aber der war wahrscheinlich schon wichtig für Comedy und eben für das Aufbrechen von dieser staatlich auferlegten, was darf man und was nicht, Maxime. Und das finde ich schon irgendwo, ich fand das sehr cool.
Ja, definitiv. Gab es ja einige dann, die aus der Schublade kamen.
Auch also so zu seiner Zeit und vor ihm? Oder?
Nee, hauptsächlich natürlich auch nach ihm, aber schon auch sehr zeitnah. Also.
Ja, aber ich glaube, er hat da eben viel aufgebrochen und ich weiß nicht, ob so ein Richard Pryor so funktioniert hätte, wenn es ihn davor nicht gegeben hätte.
Ja, aber George Carlin zum Beispiel ist auch einer, mhm, aus der Riege, der schon mal verhaftet worden ist bei seinen Shows und so.
Aber der war ja auch einen Tick später, ne?
Ja, einen Tick aber nur. Aber ich weiß, dass der in den 70ern schon aktiv war. Insofern, das muss
ja
schon.
Ja, aber Lenny Bruce war ja wirklich 50er und 60er.
Ja, ja, stimmt schon. Lenny Bruce ist schon der Godfather dieser Schiene, der Anarcho-Komiker, der dann auch so nicht mehr die Grenze erkannt hat zwischen Comedy und zwischen Satire und auch irgendwie überhaupt nicht lustig, weil der ja dann irgendwie seine Gerichtsverhandlungen, weißt du, und seine Anklagen dann irgendwie auf der Bühne
einfach das
thematisiert hat.
Seine Gerichtsverhandlung vorgelesen hat.
Ja. Richtig, ja. Und das Publikum dachte sich nur, okay, wo ist jetzt die Unterhaltung bei diesem Programm?
Ja.
Ja.
Ja, aber das muss man ihm lassen, finde ich. Er hat sich halt nie angebiedert. Also das zumindest erzählt uns der Film das so, dass er nie versucht hat, Comedy für die anderen zu machen, weißt du? Rauszufinden, was finden die lustig und dann das zu bedienen, sondern ja, er hat sein Ding gemacht und wenn es Leute lustig fanden, cool, wenn nicht, war er auch cool damit. So. Also der hat ja dann schon auch, also ich meine, der steigt ja irgendwann auf, ne? Und dann geht's ja aber auch wieder runter und ich meine, dann hat er keinen Stress damit, in dem letzten schäbigen Stripclub da den MC zu machen.
Ja.
Das ist irgendwo bewundernswert, finde ich. Also gerade wenn du diese Sorte Unterhaltung machst, dass es dir so egal ist, wie das andere Leute finden. Also ich meine, er war ja schon auch dann sehr getrieben und so. Man sieht dann ja eben auch die Nummer mit dem Drogenkonsum und alles, auch wie die Beziehung verläuft und so. Also der war ganz offensichtlich nicht wirklich im Reinen mit sich, aber das, was er so nach außen hin transportiert hat, war ja schon eine große, ich gebe einen Fick-Einstellung.
Ja.
Naja, wie fandst du das?
Man merkt halt, dass Bob Fosse Regie geführt hat tatsächlich, weil der Typ ist ja jemand, der sehr wichtig ist für die Broadway-Szene, für die Musikszene und hat ja auch sehr musikalischen Content in seinen Film eingebracht hier. Mhm. wir hatten ja Cabaret und All That Jazz nicht zu vergessen. Und das ist so krass, weil der Schnitt und das Tempo des Films fand ich am Anfang so irgendwie ruckelig. Mhm. Bis ich dann irgendwie geschnallt habe, dass da die ganze Zeit so ein Beat hinter den Szenen pocht. Mhm. Und dass der so einen Rhythmus hat. Was Bob Fosses Biografie angeht und so. Und das und dieses Fragmentarische, diese wilde Inszenierung und so weiter, finde ich, hat voll zu dem Charakter gepasst. Und deswegen hat mir das sehr gut gefallen, wie er den inszeniert hat in diesem Schwarz-Weiß und so. Und das passt halt zu dem Mann, der hier im Mittelpunkt steht. Insofern fand ich das echt ein geiles Biopic. Mhm. Deswegen sage ich auch, Leute, die noch nie was von Lenny Bruce gehört haben, die Miss Maisel nicht gesehen haben, wo es ja eine sehr abgemilderte, gelackte Version von ihm ist. Klar sehen wir, dass der auch in diesem Stripclub aufgetaucht ist, aber
ja, auch es wird
halt nicht
so, wird
genau,
so,
aber bei Miss Maisel wird halt nicht gezeigt, dass er, wie er endet und so, weißt du, das sind halt alles Sachen, die kommen da nicht vor.
Mhm.
Und ja, und insofern war das, ist das schon ein Film, wo man auch so, wo man danach schon weiß, wer das war und was für ein Charakter das war und so. Die Eckpunkte werden angerissen, so ähnlich wie bei einem Wikipedia-Eintrag sicher, aber irgendwie schon geil gefilmt und irgendwie schon filmisch in Szene gesetzt. Insofern mochte ich Lenny, weil das ein bisschen anderer Ansatz ist als dieses klassische Biopic, ja, andere Leute.
Ja, ich finde auch diese, ja, dass es eben nicht chronologisch abläuft, bin ich voll bei dir, das passt total zur Figur. Ist aber auch auf der anderen Seite für so ein Biopic, wenn du eben nichts weißt, musst du halt schon auch sehr aktiv dann zusammenpuzzeln.
Das fordert,
wie
ja.
Das, also der fordert dich raus.
So. Ja, ja, das macht er.
Was ich generell nicht schlecht finde, aber in Kombination mit sehr viel Jazzmucke und so ist das schon auch stellenweise halt wieder super unbequem zu konsumieren.
Ist Arzt, ja. Mhm.
Ne? Also, ja. Aber klar, also auch was die Performances angeht, ich finde, man muss seine Mutter auch noch erwähnen hier. Jan Miner spielt die.
Mhm.
Macht sie auch sehr gut, finde ich. Vor allem eben, also für die Figur Lenny Bruce ist es eben auch wichtig, dass seine Mutter aus dem Stand-up kommt. Und wie sie so mit seinem Werdegang umgeht, finde ich auch recht spannend, wie sie das so für sich bewertet, was er da macht.
Mhm.
Irgendwo zwischen Fan und manchmal neidisch, manchmal so ein bisschen von oben herab. Ne? Das ist ganz eine weirde Dynamik, die beiden, finde ich.
Mhm.
Aber spielen alle Beteiligten wirklich gut.
Ja, ja, finde ich auch.
Und ist natürlich auch, ja, ist eine sehr dankbare Rolle. Und ich finde es sehr schön, dass die diese Stand-Up-Momente auch so inszeniert haben, dass der halt wirklich eine Art Show gemacht hat. Also, dass der wirklich wie ein Stand-Up-Comedian auf die Bühne gegangen ist mit einem halbwegs echten Publikum und da halt performen musste.
Mhm.
Und das, weil das sind ja wirklich zum Teil nur Fragmente, die da drin sind. Und das dann aber trotzdem mal am Stück als eine Show aufgezogen. Es hat ja viel auch mit der Energie im Raum zu tun und den Reaktionen und so weiter, weil wenn du das halt immer nur so satzweise drehen würdest auch, ne, das wäre halt was ganz anderes.
Mhm, klar.
Und findest du nicht auch, dass Louis C.K. in seiner Show Louis dieses Insertieren von diesen Stand-Up-Momenten, da musste ich zwischenzeitlich dran denken, dass der sich wahrscheinlich auch mal Lenny angeguckt hat, weil
ja, natürlich, also ich glaube, jeder Stand-Up-Comedian hat schon mal Lenny gesehen, also das ist wahrscheinlich so die Bibel, die filmische Bibel für Stand-Ups, aber klar.
Ja, ich erinnert schon ein bisschen. Ich bilde mir nur ein, dass das irgendwie wahrscheinlich so ein kleines Zitat ist.
Möglich, ja.
Naja.
Ja, ich fand es abgefahren, dass Valerie Perrine, die kennen wir übrigens als Eve in den alten Superman-Teilen 1 und 2 und hat bei Der elektrische Reiter schon mitgespielt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre die Diner-Kellnerin aus 5 Easy Pieces, wo ich mich nicht mehr erinnern kann, wie die Schauspielerin heißt. Aber ich habe die gesehen und habe überlegt, wo ich die schon mal gesehen habe und dachte so, ach, das ist die Freundin von Jack Nicholson in 5 Easy Pieces. Mhm. Und da habe ich sie drunter abgestempelt und war dann überrascht, in der Filmografie sie nicht darunter zu finden. Insofern war sie das gar nicht. Aber während des Films dachte ich so, sie war das. Und dass ich die ein paar Jahre vorher in einem 70er-Film schon gesehen habe. Aber das war jemand anders. Ja. Da war ich so ein bisschen auf dem Holzweg. Nee, sie hat das auch gut gemacht. Also schauspielerisch gibt es hier gar nichts einzuwenden. War alles cool.
Naja. Ja, ist ein sehr sehenswerter Film.
Voll, ja.
Finde ich auch.
Na dann, geht eine Stunde 51. Hast du noch was?
Ja, ist Rated R, natürlich aufgrund der Sprache und der Inhalte.
Mhm.
Logisch. Nö, ich habe sonst nichts. Achso, Budget können wir noch erwähnen, 2,7 Millionen, ist also auch für die 70er Jahre einigermaßen überschaubar.
Ja, also Bob Fosse für mich, schon geil, die Filme, die er dann inszeniert hat, außer vom Broadway.
Mhm.
Ist schon Meister seines Fachs. Ja.
Ja, der war gut.
Und auch wenn es hier nicht primär um Musik geht, merkt man trotzdem, ja, man merkt trotzdem diesen Rhythmus so, finde ich. Und das ist schon ganz geil so. Also dieses Free Jazz halt in filmischer Form, das passt schon ganz gut, der Vergleich. Dann kommen wir zu den anderen Punkten, oder?
Ja.
IMDb 7,5, er hat einen Metascore von 61 und Letterboxd ist bei einer 3,9. Doch ein recht dünner Metascore, hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, stimmt. Wollte ich noch nachgucken, habe ich vergessen.
Was ein paar Kritiken durch.
Ja, ja.
Okay.
Also was sie da so kritisieren, weil um auf so einen Schnitt zu kommen, muss ja auch ein bisschen was Schlechteres dabei sein.
Ja, denke auch.
Ja. So, 8 Punkte. Hm?
8 Punkte.
8 Punkte von dir?
Mhm.
Sehr schön. Kannst du klingeln? Ich bin auch bei 8.
Auch eine 8 von dir. Einigungsklingel.
Yay.
Oder haben wir da jetzt nicht neues Sample irgendwie für die Einigung?
Nee, das ist immer noch unsere Klingel, auch wenn die von anderen Podcasts ständig gehijackt wird.
Ja, ja, das stimmt. Hört auf, uns zu kopieren, ihr Schweine. Denkt euch mal selber was aus.
Ihr Schweine.
Schweine im Weltall. Gut.
Ja, beide 8 Punkte. Sehr schön, ja. Danke, Jens. Sehr cool, dass du uns diesen Film aufgetragen hast.
Danke, Jens, ja. Von dem einen Supporter mit J zum nächsten Supporter mit J, weil ich mach da mal weiter.
Mhm.
Und habe aus meiner 10er-Losziehung, habe ich hier ein Los rumzulegen, für unseren Kumpel Jascha. Hat er Mai 2024 reingeworfen. Siehst du, manchmal braucht man eben nicht allzu viel Geduld bei den Losfällen. Die können auch mal schneller kommen, als man denkt. Und auf dem Los stand Miracle Mile, beziehungsweise die Nacht der Entscheidung, wie er in Deutschland heißt. Und das ist ein Film, der einige Jahre auf dieser Drehbuch-Blacklist der vielversprechendsten Filmstoffe irgendwie kursiert ist. Und dann wollte Spielberg kurz bei Amazing Stories, bei dieser Serie, irgendwie den Film einbauen, beziehungsweise den Stoff. Daraus ist da nichts geworden. Und dann kam Steve DeJohnette auf den Regiestuhl und hat das Drehbuch geschrieben. Eventuell erinnern sich so ein paar Rentner unter euch an Cherry 2000 mit Melanie Griffith aus den 80ern. Da war er zum Beispiel auch der Regisseur. Hast du mitgeguckt? Ja, den hast du, den hast du mitgeguckt. Ja, genau, den hast du ja mitbekommen, dass ich den demnächst bringe. Und Papa, was hast du im Krieg gemacht? Ist dann hinten weggefallen, aber Miracle Mile hast du dafür gesehen.
Genau.
Okay.
Mhm.
Hattest du den Feuer von dem Film schon mal was gehört?
Nee.
Noch nichts?
Überhaupt nicht.
Okay, das ist interessant. Weil der ja so ein bisschen so einen leichten Kultfilmcharakter aus den 80s mitbringt.
Mhm.
Und weil es schon so 80s-Fans gibt, die sagen, den muss man definitiv gesehen haben. Abgefahrener Film, weil fängt als Love Story an. Harry verschießt sich in einem Museum zum ersten Mal in seinem Leben, überhaupt Hals über Kopf verliebt, in Julie. Und die fangen an dann zu daten. Wir sehen dann 3 Tage so ein bisschen im Leben dieser beiden. Und dann 3 Tage später abends, vor ihrer Arbeit in einem Diner, verabreden sich die beiden zum Tanzen abends. Und Harry soll fit sein und Julie schickt ihn nach Hause, mach mal ein Powernap, weil wirst du eventuell brauchen heute Nacht, wenn ich dich dann mit nach Hause nehme. Und
fand ich sehr erfrischend, wie
forsch
sie
unterwegs ist.
Offen und auch. So, also auch so, in wie es inszeniert ist. Ne? Das,
ja,
ich mal einen gab es auch in der Zeit noch nicht so oft.
Ja, ja, voll. Also alles andere hat schmalzig, sondern irgendwie schon irgendwie sehr direkt. Ja, und dann will Harry natürlich sein Powernap machen. Stellt einen Wecker und das ist schon der erste seltsame Moment in dem Film, weil eine Taube fliegt mit einer brennenden Zigarette in ihrem Schnabel in ihr Nest, was praktisch in dem Gebäude da von Harry dann irgendwie auf der Terrasse oder irgendwie an der Wand irgendwie, da liegt halt das Nest.
Mhm.
Und dann fängt das Nest halt an zu brennen, Kabel brennen durch von dem Haus und der Strom fällt aus. Und als der Strom ausfällt, geht natürlich auch dieser Wecker aus, der mit der Steckdose verbunden ist, und Harry verschläft. Wacht viel zu spät auf, ich glaube 3 Stunden später, versucht dann irgendwie anzurufen im Diner und fährt dann los, um zu gucken, dass er Julie noch erwischt. Und sie ist schon weg, nachdem sie da eine Weile gewartet hat, da ist nur noch irgendwie das Personal und so ein paar Gäste in dem Diner. Und es klingelt ein Telefon in einer Telefonzelle, die direkt vor dem Diner steht. Und da geht Harry ran dann irgendwann, weil er denkt, okay, könnte sie vielleicht sein. Er beantwortet dann das klingelnde Telefon und bekommt mit, dass da eine panische Stimme auf der anderen Seite der Leitung dann irgendwie zu ihm spricht.
Mhm.
Und er weiß erstmal gar nicht, worum es geht. Jedenfalls die Stimme sagt ihm unterm Strich in dem wilden und wirren Gebrabbel, dass in 70 Minuten es einen nuklearen Anschlag auf L.A. geben wird. Und dann hört man Schüsse im Hintergrund. Und dann ist die Stimme quasi nicht mehr zu hören. Und irgendwie nimmt das Harry ernst. Und er geht dann in den Diner rein und warnt dann den Rest des Staffs und die Gäste, die dort sitzen, und sagt, pass auf, ich hatte hier ein Telefonat und wir sollten mal rausfinden, was da Sache ist. Und kurz danach bricht dann tatsächlich in der Stadt das Chaos aus. Weil da ist halt die Frage, ob dieser nukleare Schlag hat, ob das war es oder ob das nicht war es. Aber es haben immer mehr Leute mitbekommen. Und irgendwann steht L.A. Kopf.
Ja.
Ja. Und das ist gleichzeitig die Krux des Films, weil der Film ist irgendwie seltsam. Weil durch einige Sprüche, durch die Inszenierung und Anthony Edwards, der vorher Filmcredits hat, wie zum Beispiel Die Supertrottel oder Hochstapler wider Willen, weißt du, und irgendwie auch natürlich als Goose in Top Gun Riesenkarriere gemacht hat, aber danach auch so Gotcha gespielt hat, also Filme mit einer leichten Tonalität und so ein bisschen so dieses Comedy-Ding, schmeckt der Film wie eine Comedy. Ist aber keine Comedy, sondern ist irgendwo eigentlich eine Love-Story im Katastrophenszenario. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, wo ich benennen kann, warum ich das so komisch finde, ist jetzt so ein ganz kleiner Spoiler. Das heißt, wenn ihr jetzt empfindlich seid, spult eine Minute vor. Mikelty Williamson, das ist Baba aus Forrest Gump. Der spielt in jungen Jahren so einen Typen, der aussieht, als wäre es jetzt der lustige Sidekick der 80s, der ja immer irgendwie im Laufe des Films dazukommt. Und kurze Zeit später endet er halt mit einem Kopfschuss. Wo du denkst, okay, wie passt das? Weil er macht seine Sprüche und so, weißt du, und ist der Sidekick und dann wird er erschossen. Kurt Fuller ist wieder dabei und darf mal wieder ein bisschen ausrasten. Also es sind so alles Momente, die so ein bisschen so einen Comedy-Anstrich haben, aber es geht eigentlich um das Ende der Welt. Um das Ende der Stadt oder was auch immer. Also den ersten Schritt zur nuklearen, kompletten Auslöschung der Menschheit. Und ich verstehe, dass dieser Film so ein bisschen kultig verehrt wird und dass die Leute sagen, der ist komplett unterschätzt in den 80s und den muss man eigentlich gesehen haben, weil der anders ist als andere Filme.
Mhm.
Aber das bricht ihm auch irgendwie gleichzeitig das Genick, weil ich mir die ganze Zeit denke, Alter, irgendwie ist das komisch und passt das nicht zusammen. Wie ging es dir denn bei der Sichtung?
Ich fand das erstaunlich cool.
Du fandst das cool, tatsächlich? Ja,
also vor allem die ersten zwei Drittel, so die ersten beiden Akte, finde ich richtig gut, weil du nicht wirklich erwarten kannst, was da passiert.
Hm.
Das ist halt das Schöne, der Film überrascht dich immer wieder, weil er eben irgendwie nie das macht, was wovon du ausgehen würdest. Wie jetzt eben so ein Ding, dass dann plötzlich der mit dem Kopfschuss endet, denkst du, Alter, so, okay, what?
Ja, klar.
Und das finde ich halt auch erfrischend. Also, weil der eben nicht wirklich viel nach Schema F macht.
Hm.
Und für meinen Geschmack übernimmt er sich im letzten Akt ein bisschen einfach aufgrund des Budgets, was nicht in der Größenordnung da war, wie es vielleicht nötig gewesen wäre, um das Ende so zu erzählen.
Also muss man an der Stelle erwähnen, der Film ist in 7 Wochen gedreht worden, fast nur nachts, weil die halt auch nur Rechte gekriegt haben, eine Straße abzusperren, wenn irgendwie, wenn kein Verkehr ist. 3 Millionen Budget war das Budget, ist auch nicht die Welt. Und wir reden ja von einem Weltuntergang. Ja, der hat 1 Million eingespielt, also ist wirklich eher ein kleiner Film, wie du sagst. Insofern muss man das erstmal stemmen mit dem schmalen.
Aber wie Tarn. Der bis dahin Fahrt aufnimmt, finde ich schon ziemlich cool gemacht.
Mhm.
Also weißt du, am Anfang glaubt ihm niemand und dann in dem Moment, wo es ein paar Leute glauben, ist das so schneeballmäßig, wird das halt immer größer. Und finde ich irgendwie geil.
Ja,
und dann aber halt eben der letzte Akt, da übernehmen sie sich ein bisschen.
Da übernehmen sie sich ein bisschen, sagst du. Ja, ich finde gerade im letzten Akt hat er schon ein paar Bilder, die geil sind, weißt du, wo dieses komplette Chaos ausbricht und er steigt auf dieses Autodach und um sich überhaupt mal ein Bild zu verschaffen, was da los ist.
Ja.
Und wie es da inszeniert ist, das ist schon irgendwie auch geil.
Ja, das meine ich halt mit diesem Fahrtaufnehmen, ne? Also wie das immer größer wird, so schon cool.
Stimmt schon. Aber es ist gleichzeitig so ein bisschen die Krux des Films, finde ich. So dieses, das hat dich einerseits überrascht und andererseits denkst du so, Alter, was will der Film eigentlich sein? So, was will der dir sagen? So, weißt du? Und
ja, okay.
Ich weiß nicht, ob es die Besetzung ist von Anthony Edwards, ob man da jemanden hätte besetzen sollen, der eben nicht so...
Ey, aber gerade die Kombination von ihm und ihr, weil das so ein untypisches Heldenpaar ist,
ja,
finde ich, das ist halt auch wieder eine der erfrischenden Komponenten. Ja.
Mare Willingham spielt übrigens Julie, die jetzt
so krass, Alter.
Die man auch in späteren Jahren auf jeden Fall noch kennt aus Serien und Filmen.
Also ja, ja, aber also hier halt in der härtesten 80s-Optik, Alter.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das fand ich schon irgendwie cool, ey. Also, weil welcher Film würde so eine Love Interest wie sie erzählen? Also
ja, ja.
Das finde ich schon alles schon sehr auch cool.
Untypisch. Und es gab zumindest für die beiden ein Happy End, weil die waren ja jahrzehntelang verheiratet mit diversen Partnern und dann vor ein paar Jahren haben dann Anthony Edwards und Mare Willingham zueinander gefunden und
im Ernst?
Haben vor 3-4 Jahren geheiratet, ja, tatsächlich.
Ach was.
Nach all den Jahren.
Wie witzig, Alter.
Also wirklich, nachdem 30 Jahre knapp, nachdem die irgendwie mit wechselnden Partnern unterwegs waren, haben die dann zueinander gefunden.
Das ist ja
witzig. Unser Couple aus Miracle Mile. Fand ich schon auch interessant.
Ja, wirklich, wie witzig, ey.
Also definitiv, was noch zu erwähnen wäre bezüglich des Films, ist der Soundtrack und der Score, weil die Verantwortlichen des Soundtracks sind Tangerine Dream. Und das ist ja eine Band, die super bekannt davon, also die super bekannt war, dass sie viele Film-Soundtracks geschrieben haben. Sorcerer ist ja von denen und Legende von Ridley Scott. Aber trotzdem halt als Band auch funktioniert haben und auf Welttour gegangen sind, Konzerte gegeben haben, weißt du, und Platten rausgebracht haben. Und gleichzeitig hat man die halt irgendwie für Film-Soundtracks engagiert. Da gab es ja auch nicht allzu viele. Und Tangerine Dream haben den Soundtrack von Miracle Mile geschrieben, den ich wiederum sehr geil finde.
Fand ich aber halt auch so cool.
Also der Score ist cool, ja. Den fand ich schon auch sehr präsent und geil. Und so einer der Scores, den man sich auch so separat vom Film auf Platte anhören kann und die trotzdem wahrscheinlich funktionieren.
Mhm.
Mochte ich.
Okay, aber also unterm Strich bist du nicht happy mit dem Film?
Nee, so richtig happy bin ich nicht. Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum der Film überall bei 4,5 und 4 Sterne bei Letterboxd in meiner kompletten Bubble ist und dass alle den ohne Grenzen irgendwie feiern. Da bin ich nicht, kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ich fand ihn ein bisschen strange und seltsam, aber irgendwie auch hat er natürlich so eine interessante Komponente, die ich schon ganz geil finde. Und ich mag natürlich so 80s-Filme und der bedient dieses 80s-Thema natürlich geil. Ja, und sie mochte ich auch. Und der hat schon, ich kann schon nachvollziehen, dass es so ein Lieblingsfilm für den einen oder anderen ist, weißt du, weil es gibt schon Momente, wo sie dann in diesem Einkaufswagen aufwacht und dann so das so hinnimmt, weißt du, und ihn dann fragt so, warum bin ich denn in diesem Einkaufswagen unterwegs, so, weißt du, warum schiebst du mich mit dem Einkaufswagen durch die Gegend? Das sind so Momente, die sind natürlich geil und die hast du so in anderen Filmen noch nicht gesehen. Also der ist irgendwie so chaotisch, wie der inszeniert ist, ist der irgendwie auch charmant, aber unterm Strich denke ich mir so, Alter, so richtig befriedigt war ich nicht nach der Sichtung.
Okay.
Da wäre dann mein Fazit, ja. Aber gut, verglichen mit manchen anderen Filmen, die Jascha so in den Lostopf geworfen hat, ist der wahrscheinlich, gehört er schon zu den besseren und zumindest ein Film, den ich definitiv mal sehen wollte. Und den ich auch in der Arrow-Edition zu Hause habe und schön, dass ich die zu diesem Anlass mal auspacken konnte und einlegen. Insofern habe ich jetzt mal die Nacht der Entscheidung Miracle mal gesehen, weil der ist mir all die Jahre, ist der irgendwie hinten runtergefallen und jetzt habe ich ihn mal gesichtet.
Mhm.
Schön, dass du mitgeguckt hast. Und die ging es ja offensichtlich hier ein bisschen besser als mir.
Ich glaube, ja. Klingt zumindest so.
Also mehr habe ich nicht.
Okay.
Dann Punkte. Geht auch nur 81 Minuten. Sehr kurz das Ganze, das können wir auch nochmal erwähnen. IMDb 7,0. Es gibt kein Metascore. Letterboxd 3,8. Also schon alles nicht ohne.
81, ist witzig, auf IMDb steht eine Stunde 27.
Stunde 27.
Meinst du, okay. Ist das vielleicht mit Abspann dann oder? Aber ist doch eh immer.
Eigentlich ist es mit Abspann immer zusammen, ja. Ich weiß nicht, wo ich die 81 habe. Aber jedenfalls so um die 1,5 Stunden geht der Film.
Naja, ich fand das eben sehr kurzweilig.
Mhm.
Ach, ist gar nicht einfach. Ich sag 6.
6,5 noch.
Na nein.
Ja.
Das war ich natürlich die ganze Zeit echt keck.
Die 6,5 ist es noch geworden. Und du?
Ich bin bei 7,5, würde ich sagen.
7,5, sagt ja. Elli. Na, ist doch schön. 7,5 und 6,5 ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Brauche sich nicht verstecken. Aber dann hat sie hier einen Tick mehr Spaß als ich.
Naja.
Grüße gehen raus an Jascha. und haben wir ein weiteres Los der Zehnerziehung abgehakt. Also, könnt ihr euch schon mal geben, wenn ihr den auf der Watchlist habt. Ich würde jetzt nicht davon abraten.
Immerhin, nicht davon abraten.
Das immerhin.
Ist, das ist ja noch.
Genau.
So.
Und jetzt du.
Und jetzt ich. Jetzt bringe ich mal endlich den aktuellen Film mit Will Ferrell.
Es ist soweit.
Es ist soweit. Ja, und bei dem Anlass ist mir tatsächlich mal was aufgefallen, was mir davor irgendwie immer durch die Lappen gegangen ist. Wüsstest du, wie die Produktionsfirma von Will Ferrell heißt?
Das habe ich schon mal gewusst oder gehört, aber...
Ja, ja, klar, also, du hast es schon oft auch gesehen, natürlich das Logo.
Ja, ja, genau.
Ja, du kennst das Ding mit der Kaffeetasse. Und mir ist jetzt aber echt das erste Mal aufgefallen, dass es da zwei verschiedene gibt.
Logos, oder?
Nee, Produktionsfirmen.
Ach so.
Der zwei. Beziehungsweise die eine ist vielleicht unterteilt, aber auf IMDb Pro sind das auch als unterschiedliche Firmen gelistet. Mhm. Und zwar einmal Gary Sanchez Productions. Mhm. Das war dieses Logo mit der Kaffeetasse und dann, ich glaube, war eine Peitsche daneben. Ne?
Gary Sanchez, ja.
Und dann gibt es aber noch Gloria Sanchez Productions.
Ah, okay.
Und ich glaube, da war dann statt der Peitsche irgendwie, ich glaube, eine Blume daneben oder so. Na, und das ist jetzt hier Amazon Studios und Gloria Sanchez Productions. Mhm. Und dann habe ich mir
aber das Geld fließt in Will Ferrells Tasche trotzdem. Bei beiden Produktionsstudios.
Ach so, ja, ja.
Okay.
Aber mir ist dann, ich habe mir dann jetzt mal von beiden Firmen so ein bisschen angeguckt, was die so machen. Und dann ist mir aufgefallen, alles klar, ich bin dann doch eher bei Gary Sanchez. Also so, das sind die Filme von ihm, die ich halt über alles liebe und auch viele davon verteidigen würde.
Sind Gloria die Familienfreundlicheren, oder
wie und ist das? Das ist das Ding, Gloria, das sind Stoffe, die nicht ganz so derbe sind, die so ein bisschen... wahrscheinlich auch mainstreamiger sind.
Die man mit der ganzen Familie gucken kann.
Ja. Mhm. Und das ist mir das erste Mal aufgefallen, Alter. Also so fürs Protokoll. Gary Sanchez Productions hat sowas wie Step Brothers, Other Guys, Anchorman, mhm, die Filme, ne? Und im Serienbereich sowas wie Eastbound and Down. Aber eben auch Succession gemacht. Mhm. Und Gloria Sanchez Productions, die haben sowas wie May December, The Shrink Next Door, die Serie. Mhm. Oder Quiz Lady, das Awkwafina-Ding.
Ja, schon so ein bisschen erwachsener.
Naja, erwachsener.
Naja.
Theater Camp war zum Beispiel auch von denen. Man kann es auch harmloser nennen, aber
ja,
wie auch immer. Ne, es ist halt lange nicht so auf die 12 wie eben jetzt Step Brothers.
Nicht so viele Furzwitze.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, so unterm Strich bin ich wirklich eher bei Gary. Also ich habe aber, Alter, wenn du da reinguckst, ne, was die so in der Pipeline haben, ey, freust dich auf jedes einzelne Ding. Also erst recht, wenn du Will Ferrell so magst wie ich. Das wird so schön. Der ist ja immer noch an der Mache hier von diesem schwedischen Roman, dieser 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand.
Kennst du das Original, also die Verfilmung, die ursprünglich aus Schweden damals?
Nee.
Die hast du auch nicht gesehen.
Oder? Nee, ich glaube nicht. Mhm. Aber stimmt, ja.
Es gab ja schon mal eine Verfilmung davon.
Ja, ja, mhm, wie zu dem letzten Tom Hanks-Ding da, ne? Diesem Man Called Ove.
Stimmt, ja.
Ja. Ja, wie auch immer, das ist jetzt hier eben Amazon Studios und Gloria Sanchez Productions. Mhm. You're cordially invited, heißt das ganze Ding, ist aus diesem Jahr. Auf Deutsch, ihr seid herzlich eingeladen, passenderweise. Ja, also wie der Titel das verrät, es geht um Heiraten oder meine Hochzeit. Regie und Drehbuch Nicholas Stoller. Den Herrn hatten wir hier auch schon diverse Male. Ich finde, der hat auch recht derbe angefangen mit seinen Filmen und das wurde dann hinten raus auch, glaube ich, eher so ein bisschen softer, weil so Forgetting Sarah Marshall und Get Him to the Greek, die waren, glaube ich, schon auch noch ein bisschen derber. Hm. Aber 14 Regie-Credits, hat als Autor noch eine Ecke mehr gemacht, hat er 27 Credits, weil der halt auch diese Muppets-Filme geschrieben hat, ne? The Muppets und Muppets Most Wanted und diese Sachen. Yes Man und so ist auch von dem. Also so ein paar Jim Carrey-Sachen noch. Ja, ist also auch schon länger im Business. Und hat jetzt diesen Film hier gemacht. Und wie so oft bei diesen Streaming-Filmen, also gerade wenn man auf Letterboxd unterwegs ist, die kriegen ja schon auch gerne eine Menge Hass ab. Weil man halt bei vielen dieser Filme schon auch irgendwie anhand der Qualität das Gefühl vermittelt bekommt, dass das wohl besser ist, dass das nicht im Kino stattgefunden hat. Und das finde ich echt schade, ne? Weil früher gab es ja eben auch so dieses mittlere Segment budgetmäßig an Filmen, die dann trotzdem auch ins Kino gekommen sind. Und jetzt sind es halt Streaming-Filme. Mhm. Und ich finde, die Tatsache, dass da Streamer involviert sind, machen es dann in den meisten Fällen halt wieder, habe ich das Gefühl, wird da eben der Versuch unternommen, das Mainstreaminger zu machen. Und das ist halt bei solchen Komödien oftmals der Genickbruch, finde ich.
Ja.
Erst recht, wenn hier Will Ferrell integriert ist. Aber gut. Es ist so. Er spielt die Hauptrolle, eine der beiden Hauptrollen. Es geht nämlich darum, dass er eine Tochter in dem Alter hat, dass die jetzt heiraten möchte. Diese Tochter Jenny wird gespielt von Geraldine Viswanathan, die wir hier auch schon diverse Male hatten und die echt einen guten Run hat, da ihr Aufstieg geht stetig weiter. Aufstieg, das ist echt krass. Die spielt immer größere Rollen.
Wo hatten wir die? Also der Name klingelt jetzt ein bisschen, aber
ich... Ja, in etlichen Serien. Und war sie nicht auch die zweite weibliche Hauptrolle bei Bottoms?
Ach, bei Bottoms? Ach so, ja, dann weiß ich, wer es ist.
Ja, du kennst sie garantiert. Mhm. Warte mal, ich guck mal eben kurz auf IMDb, woher wir sie noch kennen könnten. Ja, Blockers, gut, das war auch ein Film, den ich hier gebracht habe. Driveaway Dolls, da war sie die zweite. Neben.
Ah, okay.
Quali war sie.
Die auch noch nicht gesichtet, aber ja, dann weiß ich. Dann
ich hatte sie in Miracle Workers, bei The Beanie Bubble war sie auch dabei. Das sind alles Filme, die irgendwie nur ich geguckt habe. Bei Cat Person war sie auch dabei, allerdings da, glaube ich, nur die beste Freundin.
Okay.
Ne, die so sehr woke war.
Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Aber habe kein Gesicht jetzt vor Augen, aber dann habe ich sie schon mal gesehen. Alright.
Ja, und sie spielt eben hier die Tochter von Will Ferrell. Es wird erzählt, dass die Mutter gestorben ist, als die Kleine 6 war. Mhm. Und von dem Moment an hat ihr Vater, Jim, beide Rollen übernommen. So, der ist also einerseits Vater, aber halt vielmehr noch so der Mutterersatz jetzt. So, das heißt, er hat halt für sie dann auch immer diese Mädchensachen gemacht. Damit sie halt jetzt nicht irgendwie auf ihr Mädchensein verzichten muss, hat er halt dann ihr die Haare gemacht und ist mit ihr Kleider für den Prom kaufen gegangen und all sowas. Also ist er halt irgendwie der perfekte Vater. Und die leben halt in einer sehr symbiotischen Beziehung, die aber schon so weit geht, dass die jetzt halt beide auch nicht mehr an dem Punkt sind, wo sie irgendwie wirklich aufrichtig ehrlich zueinander wären, weil halt dieses harmonische, diese Zweisamkeit halt irgendwie von beiden Seiten nicht aufgebrochen werden will. So, und deswegen leben die eigentlich glücklich und jetzt ist sie aber halt an einem Punkt, wo sie eben einen Typen hat, den sie heiraten möchte. Und dann ist klar, die Location, wo das stattfinden soll, muss die Location sein, wo er damals ihre Mutter geheiratet hat. Das ist auf so einer kleinen Insel, das ist so ein kleines Hotel drauf, alles total schön, beschaulich und so weiter. Aber eben recht begrenzt, was so die Anzahl, also die Möglichkeit, da Gäste unterzubringen angeht. Aber eben so für eine Hochzeit super. Da ruft er da auch gleich an, hat dann so die alte Dame, die ihn noch von damals kennt, am Telefon und meint so, ja Mensch, ich erinnere mich und so. Und es war total schön damals. Und dann sagt er, ja, ich würde hier gerne das erste Juni-Wochenende reservieren. Also versucht sie das ins Buch zu schreiben. Hat dann aber irgendwie einen Stift, der nicht mehr schreibt. Und auf der Suche nach einem neuen Stift fällt sie tot um. Das kriegt er dann aber schon nicht mehr mit, weil sie gesagt hat, ja, das gleich trag's ein. Dann hat er halt aufgelegt. So, jetzt haben wir eine andere Familie, wo die zweite Hauptfigur ins Spiel kommt. Reese Witherspoon spielt hier nämlich Margot. Und die hat eine Schwester namens Neve, und die soll jetzt heiraten. Die will Dixon heiraten und Dixon ist aber gemessen an der Familie von Margaret und Neve, die sehen den so ein bisschen trashy an. Dieser Herr wird von Jimmy Tatro gespielt, noch einen, den ich sehr mag. Und ja, Neve wird von Meredith Hackner gespielt, die hatte ich auch, ich glaube, da habe ich noch nicht drüber gesprochen, ne? Diese Apple TV Plus Serie Bad Monkey. Vince Vaughn?
Da hast du nicht drüber geredet, nee, weil ich okay. mich recht entsinne.
Ja, da spielt sie auch eine der Hauptrollen und bei Shrinking war die neulich auch dabei und so. Die ist
jetzt wisst ihr auch, warum die hier einfach Rezensionen hier aus dem Ärmel schütteln kann, weil er ungefähr 70 Sachen noch auf Halde hat, die er hier nicht gebracht hat.
Ja.
Unter anderem einen Oscar-nominierten Schauspieler. wo er mir einfach sagt, er hat vor 4 Monaten schon den Film gesehen und hat einfach nicht drüber geredet und jetzt ist er am Oscar-Rennen.
Ja, man muss ja auch nicht über alles reden.
Ja, wie über Oscar-prämierte Schauspieler ist wahrscheinlich redenswert.
Ja, weiß ich nicht. Okay, ich spreche dann jetzt eben über einen Will Ferrell-Film. Hallo, das ist mindestens genauso wichtig.
Alright. Nicht für einen Oscar nominiert, aber Will Ferrell spielt mit.
Ja. Ja, jetzt hat also die Figur von Reese Witherspoon hat ein schwieriges Verhältnis zum Rest von ihrer Familie und ihre Schwester war aber immer so ihr Anker und die haben so gemeinsam dann eben den Rest der Familie scheiße gefunden. Und weil die aber so nah an ihrer Schwester ist, ist jetzt eben die Tatsache, dass die jetzt auch heiraten möchte und damit potenziell aus ihrem Leben gerissen wird, als in der Funktion, die sie bisher hatte, halt stellt das natürlich auch ein Problem dar. Jetzt möchte sie aber natürlich ihrer Schwester auch irgendwie die schönste Hochzeit bescheren und sagt, alles klar, das muss unbedingt an diesem Ort stattfinden. Und natürlich ist das die gleiche Location, wie die, die Jim gebucht hat. Natürlich ist es dann auch das gleiche Wochenende, was Jim gebucht hat, weil der Sohn von der Lady, die tot umgefallen ist, der jetzt am Zug ist, der trägt natürlich dann an diesem Wochenende mit einem Stift, der funktioniert, das Ganze ein und so ist die Location halt doppelt gebucht, was nicht geht, ne, aufgrund der Größe des Ganzen.
Okay.
Dieser Herr wird übrigens von Jack McBrayer gespielt. Sowieso sind hier ein paar SNL-Leute noch in ganz kleinen Auftritten dabei, aber so kleine Nebenrollen, also wie zum Beispiel er, macht das Ding natürlich wieder sensationell. Ja, und jetzt kommt's zur Hochzeit und natürlich stellen die dann erst bei der Probe und diesem Rehearsal-Dinner und was es da so alles gibt, stellen die halt fest, dem Moment, wo die zusammen auf dieser Insel ankommen, dass der Laden doppelt gebucht wurde. Und jetzt müssen sie sich arrangieren und entscheiden sich dann nach so anfänglichen Reibereien entscheiden sie sich dann dafür, dass sie sich das teilen werden. Und natürlich kommt es dann aber zu Sachen, die dann eine Comedy draus machen, weil er, also Jim, kriegt dann irgendwie das Gefühl, dass Margot ihn da rausekeln möchte, weil er dann was hört, was sie über ihn sagt und das Verhältnis nimmt dann halt einen schlechten Verlauf und irgendwann fangen die sich an, so ein bisschen zu bekriegen. Ne? Im Kampf um diese Location.
Okay.
Ja, die Komponente funktioniert für so eine Will Ferrell-Komödie voll gut. Ne? Also so, dass die sich halt die ganze Zeit dann irgendwie eine reinwürgen wollen und so. Das ist alles wahnsinnig generisch, aber die Komponente funktioniert total gut, finde ich. Jetzt kommt
sie sicher dazu, was nicht funktioniert.
Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, was hier noch für eine Komponente mit reinkommt. Ne? Also ich habe
eine romantische.
Ja. Natürlich, wer hätte das gedacht? Ja, weil ich habe ja erzählt, sie lebt eh so ein bisschen isoliert und hat natürlich keinen Typen. Er hat diese tote Frau vor Ewigkeiten und ja, natürlich gibt es dann hier ein romantisches Verhältnis und Alter, die Komponente, also bei aller Liebe zu wirklich beiden. Also was haben sie sich dabei gedacht?
Ach so, also...
Weißt du, die haben diese Chemie-Comedy auf einer Comedy-Ebene, wunderbar.
Aber nicht so, dass sie sich...
Aber auf einer romantischen Ebene, vergiss es, Alter. Das wirkt so übertrieben hergestellt und das ist einfach, also, das ist so lächerlich. Das Ding kriegst du nicht geglaubt, ey.
Okay. Komisch.
Ja, und schade. Aber gut.
Finally, a rom-com. It's about time, right?
Das war doch Reese Witherspoon, oder?
Nee.
War sie nicht?
Nee.
Klang so.
Nein, das war hier Joy aus Inside Out. Also Amy Poehler.
Ah, okay.
Auch SNL, aber ja. Ist also, hey, das ist so schade, dass die hier das Ding noch mit reinbringen müssen. Und da hast du eh schon eine wahnsinnig generische Kiste. Diese... Ja, dass sie sich eben gegenseitig versuchen, irgendwie aus dieser Location zu drängen. Die Nummer ist noch einigermaßen witzig. Was auch recht gut funktioniert, ist so, wie er halt dieser Übervater ist und versucht, seiner Tochter alles recht zu machen. Halt natürlich weit über den Punkt des Gesunden hinaus.
Ja.
Das hat auch witzige Momente. Zum Beispiel ein so ein Ding, er hat dann so einen Song und Tanz mit seiner Tochter einstudiert, weil sie das halt immer schon gemacht haben und weil man dann auch später erfährt, das war der Song, den er mit seiner Mutter, mit ihrer Mutter immer zum Einschlafen gesungen hat und so. Mhm. Aber das ist eigentlich ein Liebessong und hat halt auch irgendwo ein bisschen was Sexuelles. Und dann performt er das halt mit seiner Tochter bei ihrer Hochzeit und so. Das ist halt mörder cringy für alle Beteiligten, weil die da eben so eng umschlungen so ein hochsexuellen Song performen.
Klingt creepy, ja.
Ja, aber das ist halt eben so, wenn du Will Ferrell magst, funktioniert so ein Ding natürlich gut. Mhm. Ja. Aber eben alles darüber hinaus ist schwierig.
Also auch wenn alle herzlich eingeladen sind, müssen nicht alle dieser Einladung folgen. Oder ist das eine Empfehlung oder?
Das ist definitiv nur eine Empfehlung, wenn man...
An beinharte Fans.
Ja, wenn du wirklich annähernd so ein Fan bist wie ich von dem Herrn, dann kannst du dem Film trotzdem was abgewinnen, dann ist der sehr nett. Hm. Was, also tatsächlich, wenn man jetzt mal über das Generische hinaus sieht, wenn man sich hier Mühe gibt, noch Dinge drin zu finden, die sie vielleicht gut machen, dann gibt es da schon im Drehbuch so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, man merkt schon, dass Nicholas Dollar auch schon richtig gute Filme geschrieben hat. Weißt du, weil es geht dann so, aber das sind recht feine Töne, die wahrscheinlich ein bisschen zu tief sind für diese Sorte Komödie, aber jetzt zum Beispiel das Verhältnis, was sie zu ihrer Mutter hat. Ohne das jetzt groß auszubreiten, unterm Strich erzählt dann der Film, wir sind alle nur die Kinder unserer Eltern. Ne, so, und wenn du halt ein schwieriges Verhältnis zu deiner Mutter hast, so, dann hat die das auch nicht gemacht, weil sie wollte, dass du sie hast, sondern so, it's complicated. Und das erzählt er, finde ich, in der einen oder anderen Szene, was so die Verhältnisse zwischen den Figuren angeht, recht subtil und gut. Aber das findet natürlich zu wenig Platz neben diesem ganzen Comedy- und Romanzending. Ne? Ist ja logisch. Also das versucht der Film ja auch nicht zu sein. Ich sag nur, was so die Figurenzeichnung angeht und die Verhältnisse zueinander, das ging schon weitaus platter. Mhm. Also deswegen ist es fein. Auch so, was das Gefühl angeht, dass man hier so eine forcierte Handlung hat und so. Also das ist alles sehr überschaubar, finde ich, gemessen an dieser Sorte generischem Film. Und deswegen geht der voll klar, finde ich. Und ja, natürlich hilft eben die Tatsache enorm, dass ich halt diesen, ich habe es ja neulich schon gesagt, Alter, in dem Moment, wo der ins Bild kommt, freue ich mich halt. Ne, es ist fast schon völlig egal, was er da macht. Das ist echt hart. Aber macht dann eben so einen Film sehr viel erträglicher. Und ich verstehe alle, die diesen Film hart abstrafen. Wirklich. Trotzdem konnte ich dem eben so ein bisschen was abgewinnen. Jetzt erzähle ich mal noch kurz die restlichen Schauspieler, die ich nicht erwähnt habe. Die Mutter. Warte mal, wo habe ich sie denn? Haben wir jetzt bekloppt? Ach ja, hier. Celia Weston spielt die Mutter. Kennt man auch. Bobby Monaghan, auch ein SNL-Typ. Und Nick Jonas hat hier noch einen kleinen Auftritt als singender Pfarrer. Ja.
Nick Jonas als singender Pfarrer.
Ja.
Okay. Komische Besetzung. Als Pfarrer.
Ja, er ist dann halt einer der Priester, der hier das Paar trauen soll.
Naja, aber ist er nicht ein bisschen zu jung so für so einen Priester, für so Priesterrollen?
Nö, warum denn? Hast doch jetzt gerade mit diesen Hillsong und wie sie alle heißen, Alter, die haben doch alle so junge, super attraktive Priester, die dann die Massen begeistern, natürlich.
Ja, hier der sexy Priester aus, wie hieß denn die Serie mit Phoebe Waller-Bridge?
Ach ja.
Andrew Scott.
Ja.
Aber.
Boah, das gibt's doch nicht. Aber bei Righteous Gemstones wird das ja auch thematisiert, ne? Dieses ganze Ding. Ich komme noch drauf. Egal.
Krass.
Später.
Dass mir die nicht einfällt. Egal.
Ja, eigentlich bist du ja gut bei sowas. Hättest du den Bash verkackt, Alter.
Die Jahre. Man vergisst
das. Alter, das ärgert mich jetzt aber. Das ist ein Wort.
Ja.
Ach. Ja, ich komme mal zum Rest. Hast du ansatzweise, kam das rüber, es ist natürlich hier ein bisschen so ein X-Faktor mit einzukalkulieren.
Ja, ist nicht so leicht.
Wie ich den Herrn finde. Ich hoffe, es gelingt dir. Die restlichen Punkte. 5,6 auf IMDb, Metascore ist bei 58, Letterboxd 2,5.
Ja, ich bin dann doch irgendwie hin und her geschwankt während deiner Rezension, was die Punkte angeht. Aber,
also vielleicht noch zur Einordnung. Also selbst unter den Will Ferrell-Filmen ist das jetzt wirklich, der ist weit entfernt von einem Highlight, ne? Das spielt hier positiv rein, aber in seiner Filmografie würde ich den wahrscheinlich niemandem empfehlen.
Ja, verstehe.
Okay.
Ich sage eine 6.
6,5 sind es noch geworden.
Aber das ist immerhin scheiße.
Was denn?
Ja, weil du mich mit dem letzten Satz nochmal auf eine 6 gebracht hast. Alter.
Ach so.
Wenn du nicht dein Endfazit gebracht hättest, wollte ich eine 6,5 sagen und dann kamst du noch mit, ey, ist, denk dran, keine Empfehlung für und so. Ich so, okay, dann
vielleicht ja, ich wollte jetzt nicht, dass du hier Mann, das Ziel hinausschießt, weil Will Ferrell mitspielt.
Ich wollte 6,5 sagen, Mann.
Ja.
Verdammt.
Ja, sorry.
Dein Endmonolog hat mich hat mich komplett aus der Spur gebracht.
Ja.
Und zuerst eine Nullerrunde gewesen.
Ist klar, ist klar.
Wirklich? Alter,
ja, ja.
Ugh, yes. It was brilliant, okay?
Ja, brilliant. Okay.
Nice try, though.
Von Will Ferrell zu etwas ganz anderem.
Oh, jetzt. Ein artsy.
Ja, ein bisschen schon. Ein Film von einem Regisseur, den wir hier einige Male hatten und der gerade in aller Munde ist mit aktuell 13 Oscar-Nominierungen bei der diesjährigen Verleihung. Nämlich für Emilia Perez und wir reden von Jacques, beziehungsweise Jacques Audiard, der tolle Filme wie Sisters Brothers und En Prophet und Der Geschmack von Rost und Knochen in seiner Vita hat.
Ja, aktuell auch einen kleineren Shitstorm wieder anhacken.
Aktuell wieder einen kleineren Shitstorm, beziehungsweise nicht nur er, aber ja, also es ist sowieso, sowieso jetzt die Oscar-Verleihung der Shitstorms, habe ich das Gefühl, weil jetzt haben wir noch diese AI-Diskussion, die... wo es heißt, dass es definitiv in die Regelung einfließen wird, dass man das offenlegen muss, wenn okay. in irgendeiner Hinsicht irgendwie künstliche Intelligenz eingesetzt worden ist. Find oder irgendein gut. Programm in dieser Hinsicht. Also es muss jetzt definitiv damit, ja, ist jetzt, soll jetzt Pflicht werden auf
okay,
jeden Fall.
Okay, dann ist die Diskussion dahingehend größer geworden. Den Teil habe ich nämlich noch nicht mitbekommen.
Ja, ja, das okay. jetzt auch im Rahmen von The Brutalist und Co., dass man sagt, das muss jetzt definitiv offengelegt werden, ansonsten wird die Nominierung wieder rausgenommen.
So, ja, bei Audiard kam jetzt halt noch irgendwie so eine ganze, der kriegt halt die üblichen Vorwürfe. Mhm. Das, man muss ja leider wirklich üblich sagen, ne? Aber ja, surprise, surprise, kam jetzt halt raus, dass das ein alter weißer Mann ist, der halt auch ziemlich misogyn unterwegs ist und so. Und jetzt gibt's natürlich Leute, die ihm dann vorwerfen, dass so ein bisschen das Cultural Appropriation Ding, ne, dass er sich jetzt halt irgendwie Themen bedient, des Hypes wegen und so. Ich bin da hin und her gerissen. Also natürlich geht nicht klar, wenn der sich scheiße verhält.
Ist jetzt,
auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Plattform dann.
Ist jetzt Halbwissen von mir, aber war der nicht auch sexuell nicht ganz eindeutig entschieden?
Was heißt, soll das heißen?
Na, hast du nicht im Rahmen von Emilia Perez gesagt, dass Audiard auch irgendwie war das bisexuell oder so hin und her? Deswegen, ich will ihm jetzt nichts, ich will jetzt hier keine Gerüchte verbreiten, aber...
Wie er sexuell orientiert ist?
Ja.
Keine Ahnung, wieso spielt denn das jetzt mit rein?
Naja, für mich ist das schon wichtig, wenn du sagst, er ist misogyn und so weiter, was er selbst für eine Vergangenheit hat. Also
warum, was macht das für einen Unterschied, ob jemand schwul oder hetero ist, wenn er misogyn ist?
Na gut, eigentlich macht es keinen Unterschied.
Also gar nicht.
Ja. Stimmt schon. Naja, gut.
Okay, und jetzt hast du aber wahrscheinlich einen etwas älteren Film von ihm.
So viel älter ist er nicht, der ist aus dem Jahr 2021, aber oh. ein eher kleinerer Film von ihm, der auf Deutsch Wohn Paris, die Sonne aufgeht heißt. Les Olympiades, Paris, 13e.
Ach, okay, das ist ein Schwarz-Weiß-Ding.
So ist er im Original, ja, der ist ein Schwarz-Weiß tatsächlich.
Den wollte ich auch sehen, ja.
Jetzt haben wir nach Lenny hier wieder den nächsten Schwarz-Weiß-Film und den habe ich mir jetzt angeguckt.
Ja, weil der wird ja auch sehr gemocht.
Ja, ja.
Mhm.
Der ist auch gemocht und hat auf Filmfestivals auch einige Preise eingeheimst und den habe ich mir jetzt angeguckt, den hatte ich von meiner Watchlist und habe ihn jetzt gesehen und hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass den Audiard gedreht hat. Der aktuell, wie gesagt, auch sehr gehypt ist insofern und in der Kritik steht, aber den habe ich mir jetzt mal angeguckt, einen weiteren Film aus seiner Vita.
Mhm.
Und es geht um Emily. Emily lebt im 13. Bezirk in Paris, das kann man...
Emily in Paris.
Stimmt, ja. Kann man getrost als Chinatown von Paris bezeichnen und auch sie ist chinesischer Herkunft, jobbt nebenbei im Callcenter und braucht aus Geldmangel eine neue Mitbewohnerin. Camille meldet sich dann auf die Annonce, steht dann vor ihrer Tür und der Name täuscht, weil es ist ein junger schwarzer Mann, der vor der Tür steht und sagt, ich kann es nicht ändern, mein Name ist Camille. Und sie meint aber, das ist ein Irrtum, weil sie sucht eine Mitbewohnerin, will ihn eigentlich wieder wegschicken. Dann kommen die beiden so ein bisschen ins Gespräch, da kommen noch die Nachbarn kommen schon vorbei und sagen so, ey, cooler Fick, den du dir da geangelt hast, sieht gut aus und laufen dann weiter.
Okay.
Und die lachen dann kurz und er kommt rein und dann unterhalten sich die beiden und aus dem Gespräch entsteht dann eine Affäre, weil Emily ist halt untervögelt, wie sie selbst sagt, und dann fangen die beiden an zu bumsen. Und er kriegt auch den Zuschlag, das Zimmer zu bekommen in Emilys Wohnung. Insofern
hat er irgendwas richtig gemacht.
Und ja, sie wollte eine Mitbewohnerin und kriegt halt einen Mitbewohner mit ihm. Und dann kommen so die Problemchen ins Spiel, weil die beiden halt unterwegs sind und sie nimmt so seine Hand und er zieht die Hand halt wieder weg und so. Also sie will ein bisschen mehr, als er will. Mhm. Und er distanziert sich dann, weil er sagt so, ja gut, er wollte ihr irgendwie keine Hoffnung machen. Und sie wird dann zickig und fängt dann an, irgendwelche Regeln aufzustellen in der Wohnung. Von wegen so, ja, du musst das machen und wenn ich das mache, machst du das. Und dann bringt er auch irgendwie seine neue Freundin, was eine Lehrerkollegin ist. Er ist nämlich Lehrer an einer Universität. Bringt er dann auch nach Hause, das gefällt Emily natürlich auch nicht und fängt dann an, sie anzuzicken. Und das endet darin, dass er dann irgendwann auszieht. Und es vergehen ein paar Jahre und jetzt kommt die dritte Hauptfigur erst ins Spiel. Das dauert tatsächlich eine halbe, dreiviertel Stunde, dass wir die zum ersten Mal sehen. Mhm. Und das ist Nora. Und Nora wird gespielt von Noémie Merron. Und das ist die Dame aus Porträt einer Jungfrau in Flammen, nämlich die dunkelhaarige. Ja. Die aus Gutenhaus, die da bezirzt wird, das ist die Schauspielerin, die wir auch schon mal gesehen haben in einem anderen großen französischen Film. Und es fängt eigentlich mit so einer verhängnisvollen Verwechslung an, weil am Anfang dieses Kapitels sehen wir so ein paar Studentenboys, die schenken ihrem Kumpel eine Stunde mit so einem Sexcam-Girl namens Amber Sweet. Und diese Sexcam-Girl hat halt so eine wasserstoffblonde Perücke, so ein bisschen hier so Mia Wallace-Style, weißt du, so ein Pagenschnitt. Mhm. Und die fängt dann an, irgendwie die Jungs aufzugeilen und die nehmen das natürlich auf Video alles auf. Und wie der Zufall so will, diese wasserstoffblonde Perücke kauft sich auch unsere Freundin Nora, weil die ist nämlich frisch zurück an der Uni, nachdem sie irgendwie gejobbt hat und wird auch dort so ein bisschen verarscht, weil sie halt Ü30 ist und sagen sie, ja und, hat irgendwie in deinem Job nicht geklappt, dass sie jetzt hier wieder anfängt zu studieren und so, weil die sind auf jeden Fall alle jung, ja, die in diesem Vorlesesaal sitzen und die versucht es halt irgendwie wegzulächeln. Und dann gibt es eine Studentenparty, wo sie auch Bock drauf hat, kauft sich diese Perücke, taget sich ein bisschen auf, macht sich auch Lippenstift drauf und geht dann zu dieser Studentenparty und die Jungs, die dieses Geburtstagsvideo geschenkt haben, die halten sie für Amber Sweet. Mhm. Weil sie nämlich auch eine blonde Perücke hat, weil sie so ähnlich aussieht, weil logisch bei so einer Cam und so erkennst du es auch nicht so hundertprozentig, wie sie ist und die gucken sich das Video und denken so, Alter, das ist sie. Mhm. Und dann entsteht so eine Mobbing-Geschichte. Die zeigen das Handyvideo dann rum und dann startet halt übles Mobbing auf der Uni und im Netz, wo halt auch irgendwelche Funpics kursierten und irgendwelche Fake-Videos und Nora wird dann drangsaliert von allen Ecken, verlässt dann die Uni und fängt dann in so einem kleinen Immobilienbüro an zu arbeiten. Und dieses Immobilienbüro wird geleitet von Camille, der junge Herr vom Anfang des Films. Mhm. Und es sind einige Jahre seit seiner Liaison mit Emily vergangen und jetzt verguckt er sich halt in die unsichere Nora, die halt von der Mobbing-Affäre immer noch übel geprägt ist. Und das sind so die Eckpfeiler von dem Film, wo in Paris die Sonne aufgeht, warum auch immer er so heißt. Mhm. Also Leben,
Lieben. Den deutschen Titel verstehe ich auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Also macht überhaupt keinen Sinn. Leben, Lieben und Bumsen in Paris, das ist so die Prämisse des Films, ist in tollem Schwarz-Weiß gedreht worden, ist aus drei verschiedenen Kapiteln des Optic Nerve Comics tatsächlich adaptiert worden. Das heißt, es basiert so oft auf dieser Comic-Reihe, wo sich so verschiedene Storylines rausgenommen haben und daraus dann diesen Film gebastelt haben. Mhm. Und es ist interessant, weil dieser Film wurde während, also in der Primetime von Covid gefilmt. Also hier gab es Masken, hier gab es Abstandsregelbestimmungen und du hast drei Hauptfiguren, die halt oft und lang splitternackt sind in diesem Film. Und,
ja, und offensichtlich Körperkontakt haben.
Und definitiv Körperkontakt haben ohne Ende. Insofern waren hier die Bedingungen dieses Films halt nicht ohne, diesen Film zu drehen, weil es geht tatsächlich um Nähe und um körperliche Beziehungen. Und auf jeden Fall haben die sich schon ineinander rumgewälzt in diesem Film. Ja. Und der 2,4 Millionen eingespielt, das ist nicht Odias erfolgreichster Film, aber für mich auch wieder ein sehr sehenswerter. Weil besonders gefallen hat mir die Figur von Emily, gespielt von Lucy Zhang. Die ist für mich ein Highlight. Mhm. Weil die ist so ein bisschen so eine Slackerin. Die ist halt sehr emotional in dem, was sie, also wenn ihr irgendwas nicht passt, so, dann reagiert sie halt ein bisschen zickig. Aber ist halt trotzdem irgendwie liebenswert unterm Strich. Und ist halt irgendwie so ein leichter Fuck-up. Das ist so ein bisschen das, was Frances Ha und Greta Gerwig nicht geschafft haben, mir irgendwie eine Figur sympathisch zu machen, die halt irgendwie so tickt wie eine normale Person oder eine Person, die man halt so alltäglich, die einem alltäglich auch an der Supermarktkasse begegnen kann. Mhm. Das hat der Film mit der Rolle von Emily bzw. Lucy Zhang halt geschafft. So, die finde ich halt von Grund auf sympathisch. Und auch wenn sie irgendwie scheiße ist zu ihrer Familie, zu ihren Eltern und so und fängt dann an. Also ihre Großmutter hat zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo sie halt sich richtig daneben verhält. Ihre Großmutter hat halt Amnesie und erkennt sie halt nicht. Sie geht sie halt besuchen, weißt du, ihre Großmutter einmal die Woche und geht halt irgendwie in dieses Seniorenheim und irgendwann erkennt die Großmutter sie halt nicht wieder und sagt so, wer bist du und warum bist du in meinem Zimmer und so. Mhm. Das endet darin, dass Emily dann eine Person bezahlt, eine Asiatin, die dann hingeht und die Großmutter besucht, nur damit sie irgendwie ihre Pflicht da tut, weil sie selber halt keine Lust hat und weil sie sagt so, ja, sie kennt mich sowieso nicht, was bringt das? So, weißt du, also es ist schon charakterlich natürlich auch nicht so geil. Mhm. Und trotz dieser Fauxpas und trotz dieser unglücklichen Entscheidung ist sie für mich halt irgendwie glaubwürdig geschrieben. Genauso wie auch Camille, dieser oder Nora. So. Das sind halt alles so Charaktere, die definitiv auch aus dem Leben gegriffen sind. Und denen folgen wir hier über knapp 2 Stunden. Eine Stunde 45 geht der Film. Mhm. Und das ist schön.
Aber hast du über die Autorin gesprochen? Nee, ne?
Nee.
Okay.
Was hast du recherchiert?
Ja, Celine Chama hat das ja geschrieben, das wiederum, ne, die Regisseurin und Autorin von Porträt einer jungen Frau in Flammen.
Richtig, ja, genau.
Ja, mitgeschrieben, also 3 Autoren sind gelistet.
Ja, und hat auch eine der Hauptdarstellerinnen hier mitgenommen.
Ja, ich habe auch gerade mal geguckt, weil sie wissen wollte, wen du meinst, Lucy Zhang oder wie sie heißt, die dreht als nächstes Bloody Tennis oder also einer ihrer upcoming Projekte nennt sich Bloody Tennis. Das klingt vielversprechend.
Bloody Tennis, okay.
Naja, nicht jetzt, weil es steht keine Handlung und so, aber es ist eine interessante Mischung, weil dann noch Slatko Buric und Helena Zengel dabei sind, Alter. Mhm. The fuck? Was wird das denn?
Ja, die war sich auch ein bisschen unsicher, was die Nacktszenen hier angeht und Jacques Audiard hat dann wohl, wie ich recherchiert habe, hat dann wohl sie und der Schauspieler von Camille haben sich halt gegenübergestellt und meinte dann so, jetzt zieht euch nackt aus und dann mussten die sich nackt ausziehen und mussten sich halt irgendwie an den Händen halten und 15 Minuten irgendwie angucken, von Kopf bis Fuß und erstmal kam ihnen das natürlich komplett irgendwie befremdlich vor und dann haben sich wohl so an den anderen gewöhnt, dass das halt irgendwie nackt vor dem anderen irgendwie oder vor der Filmcrew rumtanzen konnten, ohne dass es irgendjemand gestört hat. Also diese Übung hat dann wohl geholfen, dass das.
Naja, klar, irgendwie musst du was machen, erst recht mit so jungen Leuten.
Ne? Ja, ja, klar. Aber das ist schon, stelle ich mir unangenehm vor. Das heißt so, ja, jetzt ziehe ich mir hier splitterfasernackt aus und stelle ich mal hier hin. Stelle ich mal vor ihm und dann, weiß ich nicht.
Wäre es dir lieber, wenn es heißt, so, jetzt gleich drehen wir die Szene, wo ihr beiden vögelt und für die Szene musst du nackt sein und dann heißt es einfach so, jetzt bitte?
Ja.
Das wäre dir lieber.
Ja.
Ich glaube halt, man würde in der Szene sehen, dass es da Hemmungen gibt oder weißt du, das, dieses, wenn du dich das erste Mal nackt siehst, das erzählt ja schon auch ein bisschen was. Also die, ich glaube, die Vertrautheit, die da hat er sich schon was bei gedacht.
Ja, natürlich hat er sich was dabei gedacht, aber es, also klar bist du nicht so routiniert, wenn du jetzt eine junge Schauspielerin bist oder ein junger Schauspieler.
Ja, das ist aber auf der anderen Seite, wenn eine Schauspieler unangenehm, das ist immer eine doofe Situation.
Natürlich. Ja, aber es ist Schauspiel. Also wenn du jetzt zu einem One-Night-Stand gehst und so weiter, hast du die Person auch nicht vorher 15 Minuten irgendwie angeguckt, wie sie nackt aussieht, sondern du ziehst dich aus und gehst ins Bett.
Ja.
Und dann geht's los. Also das ist eigentlich das Szenario.
Ja.
Und das ist nichts anderes für mich.
Ja.
Ich finde es eher unangenehm, wenn man 15 Minuten vorher entsteht und einen so von Kopf bis Fuß irgendwie anguckt, weil das ist eher eine unnatürliche Situation.
Ja, aber danach ist es kein Thema mehr, weißt du?
Ja, gut.
Ich glaube, darum geht's halt. Weil wenn du so viel nackt sein musst beim Dreh, damit das nicht jedes Mal aufs Neue ein Thema ist, das einmal aus der Welt zu schaffen, weiß nicht, finde ich schon, kann ich nachvollziehen.
Wenn's hilft.
Ja, ja. Whatever works.
Whatever works, ja, ja, klar.
Ja.
In der Hinsicht definitiv. Aber fand ich schon interessant, habe ich mir natürlich auch in die Lage versetzt und dachte so, okay, wie wäre das? Irgendwie klingt das, weird. Gut, ich habe jetzt einen Job, wo ich mich nicht nackt ausziehen muss und irgendwie.
Ja, wer weiß. Vielleicht wird das auch noch was. Nackt DJing.
Vielleicht, ja.
Da lacht er nur.
Ja.
Nachher kannst du da ganz andere Gagen verlangen.
Der Nackt-DJ. Hm, vielleicht hätte ich das mal früher ansetzen müssen als in meinen 50ern.
Na?
Naja.
Ja, musst du halt wieder ein bisschen Sport machen.
25 kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld damit verdienen als mit 50. Aber gut.
Je nach Klientel. Hm.
Je nach Klientel, ja gut, okay. Die Rentner-Sex-Abteilung.
Ey, wer weiß, vielleicht tun sich da ganz neue Möglichkeiten auf Nackt-DJ im Altersheim.
Ja, das könnte eine Marktlücke sein, jetzt wo du es sagst.
Gut.
So, Les Olympiades, beziehungsweise wo in Paris die Sonne aufgeht aus dem Jahr 2021.
Ja, wahrscheinlich haben die da was anderes gewählt, weil die wenigsten wahrscheinlich sonst was oder das mit der Olympiade nichts anfangen können.
Ja, die denken dann, das ist ein Sportfilm vielleicht oder so.
Eben. Und das ist, soweit ich weiß, heißt halt der Stadtteil so, ne?
Genau.
Ja.
Das ist halt der 13. Bezirk. Und warst du da schon mal?
Bestimmt. Also ich habe in Paris schon auf jeden Fall einiges gesehen.
Da ist ja zum Beispiel dieses öffentliche Schwimmbecken in der Seine. Also,
ach, okay.
Das ist der 13. Bezirk, wo die zum Beispiel dann auch im Sommer in der Seine praktisch in diesem abgeriegelten Bereich baden und so.
Okay, cool.
Und und ein sehr großer Anteil an asiatischen Bewohnern und asiatische Restaurants und so. Deswegen sagt man so ein bisschen, dass in Europa das größte, also noch größer als London, das größte Chinatown außerhalb Amerikas.
Okay, wow.
Das ist halt der 13. Bezirk in Paris. Habe ich auch nicht gewusst.
Huh.
Und sie telefoniert natürlich mit ihrer Mutter auf Chinesisch und so. Mhm. Also da hörst du, sie hat immer noch die Wurzeln da. Ihre Schwester lebt auch in Paris, ist halt wesentlich bürgerlicher als sie unterwegs. Aber wenn die halt telefonieren, reden die halt Chinesisch und nicht Französisch.
Okay.
Und dann aber so mit ihren Freunden trifft sich natürlich und die sind halt alle gemischt und dann wird halt Französisch geredet oder mit Camille und so. Also sie ist so eine aus der Generation, also so ähnlich wie ich. Oder du als Schweizer, die hier in Deutschland groß geworden sind.
Ja.
Ja.
Ja, spannend. Also gerade auch eben die Besetzung. Ich mag ja Noémie Merlant auch gerne. Die macht jetzt auch Filme, ne? Seit ein paar Jahren führt die auch Regie.
Okay.
Glaube ich, was hatte ich gesehen? Irgendwo hatte die so ein Splatter Comedy-Ding gemacht. Ah ja.
Eine Splatter-Comedy, okay, das ist ja ungewöhnlich. Ich dachte, sie ist eher so in Arthouse-Kreisen unterwegs.
Bisher. Nee, die hat, glaube ich, eine so eine Romanze gemacht und dann Les Femmes au Balcon. The Balconettes. Ja. Splatter-Horror, Dark Comedy.
Mhm. Interessant.
Mhm. Glaubst du, ich hatte Spaß mit dem Film? Also, ich wollte ihn mir ja eh angucken, aber.
Ja, ich weiß nicht, ob du den so ein bisschen, den jetzt als dahin plätschern vielleicht ansehen würdest oder ob dich das nicht so catcht, weil du musst mit diesen drei Figuren natürlich irgendwie mitfühlen, so, weißt du, wenn du sagst, so, ja, keine Ahnung, zwei davon gehen mir am Arsch vorbei, dann wird dir der Film auch am Arsch vorbeigehen. Insofern, ich habe die drei gekauft und ich fand die irgendwie gut geschrieben und bin denen gerne gefolgt und habe mich auch am Anfang gefragt, warum der Film in Schwarz-Weiß ist, habe das dann auch irgendwann vergessen und dachte so, okay, ist cool.
Mhm.
Und wenn du das alles kaufst, was du siehst, dann ist das die halbe Miete. Und ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall wäre.
Okay. Und wie fandst du es jetzt unterm Strich?
Gut. Auf jeden Fall. Also für mich hat er bis jetzt eine... Emilia Perez muss ich noch gucken vor der Oscarverleihung, weil wir machen ja ein Oscar-Special. Mhm. Insofern, das ist ja der umstrittenste Film von ihm. Jetzt mal auch unabhängig von dem Shitstorm von Leuten, wie der empfangen wird.
Ja.
Insofern, bisher ist er für mich, hat er für mich eine astreine Filmografie. Und ich habe noch keinen Film von ihm gesehen, der negativ irgendwie raussticht, wo ich sage, so, das ist überhaupt nicht meins, sondern Woody Allen ist ein krasser Filmemacher für mich.
Mhm.
Auch mit dem.
Okay.
Mit dem etwas kleineren Ausflug neben so einem Western wie Sisters Brothers oder so, hat er natürlich, hat er trotzdem bei mir gepunktet.
Naja.
Oder auch. Ja, vielleicht das bessere Wort.
Ja, Geschmack von Rost und Knochen war ja auch so eine Liebesgeschichte, ne? Aber
ja, was für ein, Alter.
Was für eine.
Ja, wahnsinnig geil, weil eben nicht romantisch und kitschig, sondern halt richtig am Fußboden.
Mhm.
Und zwei komplett abgeheftete Charaktere, die irgendwie zueinander finden und die da Halt suchen bei dem anderen. Großartiger Film. Krass, dass wir den noch nicht hatten hier. Mega Film.
Ja.
Den liebe ich. Ja. Aber zurück zu den Punkten.
Ja.
IMDb 7,0, Metascore 76 und Letterboxd 3,6.
Ach, das ist ja überschaubar.
Wie gesagt.
Gar nicht so euphorisch. Ja.
Nicht unbedingt sein bester und nicht sein gefeiertester, aber trotzdem sehenswert. Hat auch 2,4 Millionen hat eingespielt.
Hm. Naja, gut, wenn du sagst, ne, unter Corona-Bedingungen entstanden.
Und ja, so, ja, das kommt natürlich dazu. Ist natürlich erschwerend dann,
ja,
dass man den ins Plus bringt.
Ich schwanke ein bisschen, entscheide mich für 8.
8 ist richtig.
Sehr schön.
8 hat er gekriegt von mir.
Wunderbar.
7,5 war das Schwanken? Mhm. Ja, das war auch mein Schwanken tatsächlich.
Okay, cool.
Aber der Altersmüde Gäste entscheidet sich natürlich meistens für die positive Variante. Nicht immer, aber meistens. Mhm. So viel zu diesem Film.
Okay. Dann komme ich zu etwas sehr viel Seichterem, mhm, und sehr viel Teurerem. Der Film hat 120 Millionen gekostet.
Seichter und teurer.
Ja, wir haben uns den im Kino gespart. Weil wir, glaube ich, beide mit den letzten, ja, wobei ich war da, glaube ich, immer noch alle recht versöhnlich, ne? Aber bei dem waren wir uns irgendwie einig, dass wir den nicht unbedingt im Kino sehen müssen. Jetzt habe ich das nachgeholt. Venom The Last Dance. Mhm. Aus dem letzten Jahr. Da lacht er.
Natürlich.
Warum?
Der Kommerzli, dass er sich den Venom dann auch noch.
Ja, ich bin zu sehr bei so Comic-Verfilmungen, Alter, also gerade Marvel und so. Ich weiß auch nicht, warum. Ich versuche es immer wieder und bin in den letzten Jahren zu oft enttäuscht worden, aber irgendwie zieht es mich trotzdem hin. Und es ist auch, wenn ich es dann oftmals scheiße finde, hat es mich trotzdem so ansatzweise unterhalten. Gucken wir mal, wie das mit diesem hier war.
Ja, gucken wir mal. Ich habe ja den zweiten dann auch irgendwann nachgeholt, nachdem du schon.
Den fandst du schlimm, ne?
Den fand ich richtig, naja, scheiße, Mann. Das hat mich so abgeturnt, dass ich überhaupt keinen Bock hatte, mir den noch nicht mal irgendwie im Stream anzugucken. Also
ja,
das ist nicht mal einer von denen, wo ich sage, ja komm, muss ich nicht im Kino sehen, aber ich gucke mir den an.
Nee, also bei dem wirklich einer, wo ich komplett sicher, den wird zu hassen, Alter.
Ja, glaube ich gern.
Ja.
Und das kommt noch dazu, wirklich, das hat so einen Fadenbeigeschmack, weil Tom Hardy jetzt zum dritten Mal seine Zeit verschwendet hat, um jetzt in diesen Charakter zu schlüpfen und diese Filme zu drehen. Und Alter, wir wissen, was Tom Hardy für eine Filmografie hat und was der kann so und dass das ein Biest ist. Und dann dreht er irgendwie diese Venom-Filme so. Das ist so... Mhm. Mach mal wieder was anderes, Junge.
Naja, gut, hier steckt er halt auch mit drin, ne? Ich glaube, war nicht der letzte Venom sogar der erste Autoren-Credit auch von Tom Hardy.
Ja, der wird hier auch einen guten Paycheck kriegen, ohne Frage. Aber für mich als Fan von ihm, ich wünsche mir natürlich lieber ein anderes Drehbuch, für das er vor der Kamera steht, als das hier.
Also wie viel es mittlerweile sind, weiß ich nicht. Aber damals hatte der schon über 470 Millionen wieder eingespielt. Also das ist ja das Traurige, dass das trotzdem irgendwie aufgeht. Und beim letzten Let There Be Carnage hatte ja Andy Serkis Regie geführt. Der hatte dann auch Interesse bekundet, hier wieder Regie zu führen, weil der irgendwie der Meinung war, dass du halt mit Venom irgendwie noch mehr Filme machen kannst, bevor es dann jetzt zu diesem zukünftigen MCU-SSU-Crossover-Film kommt, wo der dann auf Spider-Man trifft. Mhm. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Jedenfalls hat Andy Serkis dann nicht Regie geführt, sondern Tom Hardy hat hier jemanden reingeholt. Nämlich eine Dame namens Kelly Marcel. Alter, die ist ursprünglich Schauspielerin. Eigentlich auch Autorin, weil die so Größen wie 50 Shades of Grey und Cruella und The Changeling geschrieben hat. Mhm. Die hat in frühen Jahren, 2001, hat die mit Tom Hardy in London so eine Theatergruppe gegründet. Seitdem kennen die sich und haben halt auch immer wieder mal was miteinander zu tun. Jetzt hat sie, wie gesagt, zwischenzeitlich irgendwie Sachen geschrieben, die erfolgreich wurden. Mhm. Und jetzt hat sich Tom Hardy offenbar gedacht, hast du nicht Lust, Regie zu führen? Jedenfalls hat er sie dann hier da reingeholt. Und gibt Fett hier ihr Regiedebüt bei einem 120 Millionen Dollar Film, Alter. What the fuck?
Hier ist 120 Millionen Dollar, mach mal Film.
Hast du Lust? Naja, gut. Geschrieben hat sie das eben zusammen mit Tom Hardy, basierend natürlich auf den Figuren von Todd McFarlane und David Michelinie. Mhm. So. Ja, also die Handlung, ich fand die ja beim letzten, wie gesagt, ich war da ja noch recht versöhnlich. Hier ist es jetzt schon, es geht bergab, Alter. Und ich weiß nicht, warum das so viele Filme machen. Meistens sind es halt schlechte Filme, aber hier ist das auch wieder so ein Ding. Am Anfang erzählt uns der Bösewicht seinen kompletten Plan.
So wie so ein James-Bond-Film oder was?
Ja, wobei da hast du es ja gerne dann mal in so einem Schlussmoment, wo er ihn vermeintlich jetzt, der Bösewicht hat gewonnen und dann erzählt er nochmal kurz seinen gesamten Plan. Hier steigst du halt wirklich mit so einem Prolog, steigst du halt ein Und da erzählt uns die Stimme aus dem Off, dass jetzt eben der Bösewicht Null hier um seinen großen Plan hat, das Universum zu zerstören und dabei eben so Viecher losschickt, um diesen Codex, der ja in Venom steckt, zu finden. So, und der Film steigt aber mit einer Sequenz, also damit steigt der Film ein, dann springen wir in eine Bar in Mexiko und Leute, die den letzten Spider-Man gesehen haben, kennen das, weil da gab es so eine Post- oder Mid-Credit-Scene, wo wir eben Eddie Brock sehen und Venom, wie sie in dieser Bar abhängen und sind halt immer noch auf der Flucht seit ihrem Kampf da mit Carnage. Der setzt also direkt da an. So, das heißt, die Figur von Patrick Mulligan, da muss man jetzt leider so ein bisschen was spoilern von dem letzten, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, das war, glaube ich, die Figur von Stephen Graham. Da ging es darum, dass der umgebracht wurde von Venom und jetzt sollte natürlich Eddie Brock dafür verantwortlich gemacht werden. So, das ganze Ding, also der Mord an Patrick Mulligan hat halt international Schlagzeilen gemacht und Eddie ist jetzt halt der Hauptverdächtige und er muss fliehen, respektive sich jetzt auf den Weg nach New York City machen, um halt versuchen, seinen Namen reinzuwaschen. Jetzt ist eben parallel Null unterwegs mit seinen Schergen oder der hat da eben seine Minions losgeschickt, um halt diesen Codex bei Venom zu finden. Jetzt haben die es so aufgezogen, dass dieser Codex für diese Viecher nur sichtbar ist, wenn Venom auch Venom ist. Als Eddie ist er unerkannt. Hm. Erst wenn Venom rauskommt, erkennen die diesen Codex. So, wir sehen dann auch unnötig oft die POV von diesen Viechern, wie halt da dieser Codex aufblinkt und sie dann eben...
So Terminator-POV oder genau. Wie sieht das aus?
Ja, ja, okay. So ein bisschen so Wärmebildkameramäßig. Also alles
auch nichts Neues.
Nee, und auch einigermaßen unnötig. Ja, und jetzt geht es halt darum, dass er dann gejagt wird, irgendwann natürlich von der Regierung und von diesen Schergen vom Bösewicht. Und auf dem Weg dann nach New York trifft er halt diverse Leute, die ihm das entweder erschweren oder leichter machen. Eine Figur oder so eine Familie, die ihm dann hilft, ist die Figur von Rhys Ifans, der dann mit seiner Familie, der ist eigentlich dann auf dem Weg zu Area 51, weil da soll irgendwie ein großer Bereich dicht gemacht werden und die wollen dann nochmal hinfahren, weil sie noch nie waren und die sind aber so Conspiracy-mäßig unterwegs und deswegen wollen die jetzt mit ihrer ganzen Familie da zu Area 51 fahren, um nochmal zu gucken, ob da nicht doch irgendwie Aliens gelagert werden. Naja, und als sie da ankommen, ist natürlich, geht's hoch her und sie sehen Venom und Co. und ja, surprise, surprise, es gibt Aliens. Ach, und Witz. Ansonsten hast du hier halt auch wieder die Figuren aus den Teilen davor, also sowieso lustig, ne? Du hast hier ganzen Hauptdarsteller, also Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor spielt hier mit, was ich komisch finde, weil der im MCU ja schon, der war ja bei Doctor Strange, war der ja Mordo und jetzt hier, das ist halt auch irgendwo so ein Bindeglied zum MCU und spielt er hier eine andere Rolle, als gäbe es keine anderen Schauspieler, also naja, wie auch immer, er aber halt auch Brite, ne, so, und Rhys Ifans ist Brite, Stephen Graham ist Brite, die spielen alle Amerikaner in dem Film. So, what?
Tom Hardy auch.
Ja, ja, sag ich okay. Auch. Ja, Andy Serkis, da durfte nicht Regie führen, spielt aber Null hier, natürlich wieder eine CGI-Figur, Reed Scott haben wir noch dabei, Clark Bacow, also ist ja ein ganz nettes Line-Up, aber, Alter, what the fuck?
Hat es Spaß offensichtlich.
Ey, die versuchen hier so die Comedy-Elemente, die hier drin waren, die fand ich ja schon über weite Strecken ganz cool. So diesen Dialog, den Eddie und Venom immer haben. Ne? Wie Eddie halt versucht, das alles irgendwie ein bisschen im Griff zu halten und Venom dreht halt durch und macht dann Leute platt und so.
Aber das hat hatte sich,
schon ein bisschen was. Das hat sich ja, im zweiten schon ein bisschen abgedroschen.
Ich wollte gerade sagen, im ersten Teil hat sich das schon, war das noch cool, aber das hatte sich dann auch erledigt nach dem ersten
Alter,
Teil.
Und hier, also musst dir vorstellen, die sind auf der Flucht, das heißt, es ist klar, Venom darf so selten wie möglich nur rauskommen. Das heißt, eigentlich sollte er immer nur im Kopf mit ihm kommunizieren, ne, und Venom nie rauskommen lassen. Dann trifft er hier irgendwo auf der Höhe von Las Vegas auf eine Figur aus den Teilen davor. Ich weiß nicht, ob du dich an diese ältere asiatische Lady erinnerst.
War das die Ladenbesitzerin?
Ja, genau. Ich glaube, Ladenbesitzerin in New York und so eine Freundin halt so von ihm. So, die halt auch schon von Venom weiß, ne? Die ist jetzt in Vegas, hat da fett Kohle gewonnen irgendwie im Casino, hat sich dann eine Murder Suite gemietet und bei der kommen sie dann kurz unter. Auf der Flucht wohlgemerkt, können also da Unterschlupf kriegen. Dann schmeißt die irgendeinen Song an Und dann kommt Venom raus, weil er es nicht lassen kann, zu diesem Song zu tanzen, Alter.
Stark.
Dann jetzt hast du hier eine Tanzchoreo.
Das würde mich als DJ natürlich interessieren, welcher Song das ist.
Ach, das, vergiss es. Kannst du ja nachgucken. Aber Alter, jetzt gib dir das mal. Die Handlung, also der Plot wird so aufgezogen, dass die jetzt natürlich Venom sehen, alle, die ihn suchen, weil er es nicht lassen konnte, rauszukommen, weil er tanzen musste, Alter.
Ja, geil.
What the fuck?
Das klingt sehr konstruiert.
Boah, ey, und also solche Sachen, ne? So, der wird entdeckt, weil er es nicht lassen kann, zu tanzen.
Von wem ist das Drehbuch?
Na, Tom Hardy und Kelly Marcel.
Ah ja, okay.
50 Shades of Grey meets Tom Hardy, Alter. Ey, Digga, wirklich, die Handlung ist so absurd. Und natürlich ist es alles wieder mörderfett gemacht und es knallt an der einen oder anderen Ecke. Aber das ist so weit entfernt vom ersten. Ja, einzig noch interessanter Trivia-Fact für einen PG-13-Film, was halt vielleicht auch Teil des Problems ist, haben wir das erste Mal den Einsatz des Wortes Motherfucker.
Okay.
Riz Ifans sagt das nämlich tatsächlich an einer Stelle, wo sie in Area 51 sind.
Ist ja auch mal eine Aussage. Der Zensurbehörde war dieser Film insgesamt so harmlos, dass sie sogar das Wort durchgewunken haben
und gesagt
haben,
ja, oder es ist die Entwicklung der letzten Jahre und wer weiß, ne?
Das werden wir sehen, ob das eine Ausnahme bleibt, ja.
Ja. Das ist aber auch wirklich mit Abstand das Interessanteste an dem Film. Hey, ansonsten.
Da sind die auch schon eingeschlafen bis dahin, als sie ihn bewertet haben.
Ja. Also du hast die Schauwerte, ne? Deswegen ist, wie gesagt, es knallt schon immer wieder mal so, das funktioniert dann schon auch, aber eben, also wie sie es aufziehen in der Handlung, damit die immer wieder dahin kommen, Alter.
Hm.
Ist echt krass und Tom Hardy, also gibt definitiv Figuren, in denen er eine Ecke cooler rüberkommt als Eddie Brock. Das ist irgendwie halt auch, ja gut, vielleicht ist, um die Fallhöhe größer zu haben, darf Eddie halt auch nicht zu cool sein, ne? So, sonst funktioniert es mit Venom wahrscheinlich nicht so, aber nee, also ich bin da bei dir, das geht steil bergab vom ersten zum dritten.
Arg verheizt. Ja gut, aber soll ja der Abschluss sein, wenn ich das richtig gesehen habe, oder?
Also, naja, also wie gesagt, es soll noch diesen Crossover-Film geben, ne, wo er dann auf Spider-Man trifft wieder.
Mhm.
Also die müssen den ja jetzt irgendwie ins MCU holen. Sie haben ja schon die Verbindung hergestellt, meinte ich ja über diese Post oder Mid-Credit-Scene und jetzt diesen und so. Also
ja, wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass dann eine Post-Credit-Scene oder so einfach mal irgendwie, dass dem nichts verläuft, weil das hatten wir schon bei ein paar Marvel-Filmen, dass da irgendwas angeteased wurde, was nicht wirklich konsequent umgesetzt worden ist.
Ja gut, jetzt im Fall von Blade und so, ne?
Zum Beispiel.
Ja. Ja, aber nee, also der Plan, Venom ins MCU zu holen, der besteht nach wie vor.
Der besteht noch.
Ja, da soll es diesen Crossover-Film geben und das wird bestimmt kommen. Also ich meine jetzt, Spider-Man hören die ja auch nicht, warum auch. Das ist ja, Spider-Man rettet dem MCU ja gerade noch so den Arsch.
Das ist eine Cash-Cow, ja.
Und auch wenn das hier finanziell funktioniert hat, das in der Kritik gibt es nicht viele, die da was Gutes drüber gesagt haben. Und zu Recht, wirklich. Also diese 120 Millionen hätte man sehr viel besser investieren können.
Ist das aus diesem Jahr?
Letztes.
Mhm.
Ja, aber eben, hoffentlich The Last Dance, gucken wir mal. Siehst du, Tanz ist ja noch im Titel, Alter. Man hätte es erahnen können.
Man hätte es erahnen können, dass es ein Tanzfilm ist.
Das fehlt noch, Venom the Musical. So, reicht für den Film. Jetzt Punkte. 6,1 auf IMDb, Metascore ist bei 41, Letterboxd 2,5. Und jetzt du.
Ich sag mal eine versöhnliche 5.
Oh, nee. 3,5.
Keine versöhnliche 5.
Nee. 3,5, weil es beschränkt sich halt wirklich auf diese paar Schauwerte, die du hast aufgrund des Budgets. Der Rest ist absoluter Rotz.
Naja, ich dachte tatsächlich, weil du meintest so, dass man schon ab und zu mal, dass der ab und zu noch ballert und so und dass die Chemie irgendwie schon noch funktioniert, aber dass das.
Nö, das meinte ich ja auch, dass das bergab gegangen ist, so stetig. Und ich meine, der geht eine Stunde 50, ne? Da hast du schon.
3,5, Alter. Okay.
Ja, ist wirklich kein guter Film.
Nee, so schwach habe ich dich jetzt nicht eingeschätzt, muss ich zugeben. Also ich war bei einer 4,5, wäre ich noch gewesen, aber dachte dann auch die positive Variante, aber 3,5 habe ich nicht kommen sehen. Okay.
Ja, sorry. Der war wirklich nicht gut.
Naja. Gucken wir mal, wie das mit unserem nächsten Film aussieht.
Ja.
Weil im Gegensatz zu dem anderen Auftragsfilm war der hier nicht Oscar nominiert und Der lief noch nicht mal im Kino.
Stimmt, das war Straight to Video.
Straight to Video, Martial Law für Zero Famous. Lieben Gruß.
Ja, liebe Grüße. Dann hau mal einen Tipp raus, mein Lieber.
Ich tippe auf eine 3,5.
Mhm. Ich hab dich hier mit, wobei vielleicht gehe ich da jetzt auch noch einen Ticken runter. Ich sag mal 4,5.
Mhm.
Ich hatte dich eigentlich hier mit 5 stehen, aber ich sag jetzt mal 4,5.
Mensch, von seiner ersten Instanz runtergegangen.
Ja, das okay. Hat eigentlich, ne, das hat ja selten gut funktioniert, aber mal gucken.
Ja, ich muss natürlich dran denken, dass so Kinder im Showbusiness, die das Erbe ihrer Eltern angetreten haben, weißt du, so in Sachen Schönheit, in Sachen Talent, in Sachen Charisma. Wir hatten Kaya Gerber, wir hatten Kate Hudson, Jamie Lee Curtis, Michael Douglas, Josh Brolin, die Liste ist endlos.
Steigst du mit Kaya Gerber ein, Alter?
Naja, so.
Hat die für dich schon groß was belegt, was jetzt so Talent angeht? Also das Aussehen nochmal, hat sie definitiv
nicht. Haben in Sachen Schönheit, Talent oder Charisma
ja. Von
ihren Eltern Erbe gekriegt. Und dass sie schön ist, ja, finde ich schon.
Ja. Ja, ja.
Kann auch Leni Klum nennen oder so. Also definitiv, also ein Model und hat da so die Model-Gene vererbt.
Auf jeden Fall.
Insofern.
Nur jetzt gemessen an dem, was ich bisher von ihr gesehen habe, weiß ich noch nicht, wie es da ums schauspielerische Talent bestellt ist. Da habe ich noch nicht viel mitbekommen.
Das ist definitiv ausbaufähig, aber es gibt andere, die haben dann wieder das Talent geerbt oder sind irgendwie charismatisch, aber es muss ja nicht immer die Optik sein.
Ja.
Und hier haben wir ein Beispiel, wo es halt mal gar nicht geklappt hat, also in irgendeiner Hinsicht, weil Chad McQueen ist tatsächlich der Sohn von Steve McQueen, einer der coolsten Säule der Filmgeschichte.
Ja.
Und letztes Jahr gestorben, hat 26 Credits, war immerhin
der, in Karate der Kids. Sohn jetzt.
Der Sohn, ja.
Ja, weil Steve McQueen ist ja auch sehr früh gestorben.
Ja, ja. Und war immerhin in Karate Kid 1 und 2 als Dutch zu sehen.
Ja, einer der Cobra Kai Jungs.
Genau. Und ist jetzt in Martial Law neben Cynthia Rothrock halt die Hauptrolle, die männliche.
Ja.
Wo es übrigens noch 2 Sequels gab, habe ich nochmal recherchiert.
Von diesem Film hier?
Von Martial Law, ja, gab es noch 2 Sequels
okay, mit Cynthia Rothrock. Ja, Cynthia Rothrock, die hatten wir ja in ihrem Debüt damals, ne? Also Yes, Madam.
Genau.
Von 85, den haben wir hier schon besprochen.
Nee, das Michelle, ja.
War ihr Debüt. Und da waren wir, glaube ich, beide noch recht angetan von dem Ding.
Ja, ich kenne sie. Ich kenne sie natürlich aus den Actionfilmen meiner Jugend so. Weißt du, ist halt auch so eine. Die war halt so das weibliche Pendant zu diesen ganzen Martial Arts Kloppern, zu Dudikoff und wie sie alle hießen, so, weißt du? Und die hat halt mal so die Fahne hochgehalten fürs andere Geschlecht und hat definitiv auch Skills.
Ja, ja, voll.
Obwohl sie halt so ein paar Signature-Moves hat, die immer wieder auftauchen. So dieses
Klar. In
Spagat fallen und dann in die zwischen die Beine hauen und so, das darf hier natürlich auch nicht fehlen. Das ist so ihr Ding.
Mhm.
Und natürlich ein Roundhouse-Kick und so. Also die hat schon, im Gegensatz zu Chad McQueen, hat sie definitiv Kampfskills und Talent. Es gibt ja auch so, das macht sie immer noch übrigens, hat sie vor ein paar Jahren gemacht mit über 60, dass sie fast senkrecht irgendwie diesen Tritt nach oben hinkriegt. Also wirklich okay, so wow. Fast komplett senkrecht in die Luft, so weißt du. Also das ist beeindruckend.
Mhm. Naja, das sieht man hier schon auch wieder. Die hat wirklich Skills, ja.
Naja, hat sie.
Ja, nur sie steht nicht im Fokus. Das ist halt vielleicht auch schon eins der großen Probleme, die der Film hat, finde ich.
Ja, vielleicht.
Weil sie konzentrieren sich eben auf Sean Thompson. Das ist die Figur von Chad McQueen.
Mhm.
Weil er und sie heißt Billy Blake in der Figur. Die sind halt irgendwie krasse Talente, wenn es um Martial Arts geht. Und eben Polizisten.
Und Lover.
Ja, das auch noch, ja.
Alles.
Alles.
Mhm. Und Kollegen.
Der Film steigt ein mit so einer Geiselnahme, ne?
Mhm.
Wo er dann als Pizzabote verkleidet den Erpressern irgendwie Pizza bringt. Und dann da den Trupp aufmischt. Da finde ich das Produktionsbudget oder also halt generell so, wie wertig dieser Film daherkommt, wird da schon recht deutlich, finde ich. Weil dieser Anführer von dieser Geiselnahme, ey, bei einer Einstellung auf dem Weg zu ihm guckt er dreimal in die Kamera. Das darf doch nicht euer Ernst sein, ey. Wir haben hier wirklich einen Kamerablick nach dem anderen. Warum fällt das niemandem auf? Was zur Hölle macht er?
Ja, das ist noch die Einstellung, wo er am wenigsten in die Kamera geguckt hat, die sie dann genommen haben. So. Also insofern.
Ja, wahrscheinlich.
Mehr ja. Zeit war da nicht.
Er wird dann ja eh relativ schnell daraufhin weggetreten von unserem Helden.
Ja, also ist natürlich, das Publikum weiß natürlich nicht, dass der Pizzalieferant einer von den Cops ist und übler Martial Arts Experte, weil es das heißt nur so, ja, sollen wir Polizisten reinschicken mit der Pizza? Die so, nee, schick mal den Jungen rein hier, der den Pizzalieferanten und so weiter, ich schick mir hier keinen Kopf rein und so. Ja. Wir haben halt Hunger und so, schick mal den Pizzalieferanten rein. Und dass das natürlich ein verdeckter Ermittler ist, wird am Anfang natürlich überhaupt nicht angedeutet von ihm. Ja. Von dem Film. Also ist krass inszeniert.
Ja. Und so wird er dann gleich,
gleich
mal etabliert als krasser Motherfucker, der hier mit seinen Martial Arts Skills den Laden aufräumt.
Er zerlegt ihn natürlich und rettet die Geisel.
Ja. Natürlich voll einkalkuliert, dass die Waffe von dem einen Typ da schlapp macht in dem Moment.
Mhm.
Ja. Ja, und dann geht's natürlich, also das ist wirklich nur zum Etablieren der Figur, und dann geht's im weiteren Verlauf natürlich um so ein illegales Kartell. Es geht um Drogen, um geklaute Autos und ein Dojo, was als Fassade dient, um Leute, neue Leute zu rekrutieren für diesen bösen Trupp.
Mhm. Er selbst unterrichtet übrigens auch in einem Dojo, wäre auch nicht ganz unwichtig. Das heißt.
Ja, da kommt er dann hin. Ne? Genau. Das ist ja dann, ja, das ist ja relativ spät.
Also die Skills kommen nicht aus dem Nichts, sondern.
Ja, ja, aber der Widersacher, der hat ja dann, der betreibt ja das Dojo, und der ist dann natürlich auch sowas wie der Antagonist hier. Und Dalton Rhodes wird von David Carradine gespielt.
Das ist natürlich schon ein Name, ja.
Ja, mit seinen 240 Credits hat er dann definitiv auch schon das ein oder andere, nennen wir mal, B-Projekt gemacht.
Aber er ist halt auch Bill himself, so von Tarantino oder so.
Ja, ja, und ähnlich wie bei Bill oder bei der Figur Bill hat er auch hier einen Signature-Move.
Das ist schon auch geil.
Oh, wie heißt, warte, ich hab's ja rausgeschrieben, Dim Muck.
Dim Muck heißt es, ja.
Die Dim Muck-Technik, so, es ist irgendwie der
Stempel.
Touch des Todes, ey.
Ja.
Ja. Ja, und natürlich ist der kleine Bruder von Sean involviert in diese kriminelle Organisation. Und da hat er natürlich ein Problem.
Ja, der kleine Bruder steht eher auf der anderen Seite des Gesetzes, und dadurch kommen die beiden natürlich auch immer ineinander.
Ja, ja, ja. Hey, und wirklich der große Fauxpas, den dieser Film macht, ist, dass sie ihn ins Zentrum stellen und nicht sie. Weil sie ist halt wirklich nur so doofes Beiwerk. Und wenn sie zum Einsatz kommt, dann sehen alle anderen halt schon relativ alt aus, finde ich.
Das ist halt das Problem so, wenn er die Hauptrolle ist. So,
ja, eben.
Sie stellt ihn halt komplett in den Schatten in den paar Szenen, wo sie halt...
Du siehst halt, dass die so viel besser ist, und der Film gibt sich Mühe, dass... ihn so aussehen zu lassen, als wäre er der krasse Motherfucker, aber es geht halt überhaupt nicht auf, ey. Und alles, was drumherum passiert, finde ich halt so überflüssig und so boring, Alter.
Voll. Also er ist jetzt nicht komplett talentfrei, also man merkt schon, dass er irgendwie so Kampftraining und so hat er schon gemacht.
Ja, ja, also das der Karate-Kid-Skills sind wahrscheinlich noch da, also merkst du auch so, wie er auf den Füßen unterwegs
ist. Genau, ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier auch Anthony Hopkins hätte besetzen können, sondern...
Nee, aber das ist halt einfach ein ganz anderes Level als das, was sie kann.
Ja, ja, komplett anderes Level. Vielleicht ein grünen Gürtel oder so.
Ein Plastikgürtel hat er.
Ein Plastikgürtel. Das ist ein Power Rangers-Gürtel.
Ja, Papiergürtel, selbst gebastelt. Nee, also es ist halt schon einfach eine zu große Fallhöhe, was so die Skills angeht von den beiden. Das funktioniert für mich dadurch halt auch nicht.
Nee, ist
also auch, dass sie ihn so anhimmelt und so. Und ich meine, ja. Aber gut, David Carradine als Bösewicht ist auch überschaubar bedrohlich.
Ja, wobei der schon Spaß macht. So David Carradine so als Oberantagonist ist schon natürlich eine geile Nummer, weil das ist der Typ, der Kung-Fu gedreht hat, so weißt du. Und das ist natürlich eine Größe. Und wenn er den als Antagonist in so einem Film hast, finde ich.
Ey, apropos.
Macht er schon einiges.
Das ist auch so ein Name, bei dem müssen wir das auch mal recherchieren, weil das sagen wir doch auch immer unterschiedlich, ne? Ich sag Carradine, du sagst Carradine.
Da bin ich mir aber wiederum sicher, dass es
da Carradine bist du dir sicher? Ist. Okay. Ja. Warst du dir, glaube ich, bei Kate Blanchett auch? Aber
nee, habe ich. Nee. Oder war ich mir nicht sicher. Da habe ich sogar gesagt, so, dass einer von uns richtig liegt, weil ich mir nicht sicher bin, wer es ist.
Ich bin mir bei ihm auch überhaupt nicht sicher, zumal, wie heißt denn noch der Brite von House of Dragon? Paddy Constantine. Ne?
Nee, Considine.
Considine.
Mit D.
Genau. Considine, so rum. Mhm. Und bei ihm habe ich mich nämlich auch mal gefragt, ist es Dean oder Dein?
Mhm.
Weil das ja wie bei Levine und Levine und so weiter, ne? Das ist mit diesen Eigennamen, du musst halt wissen, wie die Leute heißen, ey. Und
ja.
bei ihm bist du sicher Carradine.
Ich bin mir sehr sicher, dass Keith Carradine und David Carradine ausgesprochen werden.
Ja. Okay.
Also in dem Fall. Würde ich meine Hand für ins Feuer legen, bei manchen bin ich mir nicht sicher.
Ich bin mir überhaupt nicht sicher bei ihm, und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du das besser weißt. Also David Carradine, ich finde, der funktioniert hier halt eher, weil man ihn als Typ kennt und nicht, weil der jetzt irgendwie so der Mean Motherfucker ist in der Figur und so eine krasse Bedrohung irgendwie mit sich bringt. Findest du nicht?
Naja, er ist schon eine Bedrohung. Er ist doch der Mean Motherfucker, oder nicht? Also.
Ja, aber genauso behauptet wie halt eben Sean Thompson, Alter.
Aber glaubhafter.
Die Hauptfigur.
Naja, gut. Also, ich finde schon, dass David Carradine als Motherfucker glaubhafter ist als hier Sean Thompson als Martial Arts Held, der alle umnietet, finde ich.
Ich finde, das schenkt sich nicht viel in dem Film.
Findest du nicht?
Nee.
Weiß nicht. Er ist für mich schon ein kleines Highlight.
Ja, aber ich glaube eben wirklich nur, weil du halt die ganze Vita von dem im Kopf hast und so, weil das alles irgendwie mit dranhängt und nicht aufgrund der Performance hier oder der Inszenierung.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich natürlich nicht abstrahieren.
Ja. Ja, wie fandst du das? Klingt ja jetzt erstmal nicht so berauschend.
Nee, ist schon sehr generisch und eher so aus dem unteren Bereich des Grabbeltischs in der Videothek. Also es hat mich als Actionfilm mit und Fan der 80er und 90er hat mich das jetzt nicht sonderlich hinterm Ofen vorgelockt und so. Also
ich finde, da ist viel zu viel drumrum.
Das ist, ja.
Also wenn der so ein bisschen geradliniger wäre mit dieser Action und der Handlung.
Die sind auch wirklich, also schauspielerisch ist das hier. Ich erwarte jetzt nicht die krassen schauspielerischen Skills hier. Aber Alter, wie die Mutter spielt und so hin und her, das ist wirklich Bauerntheater vom Feinsten. Das ist
stellenweise
schlecht.
Wirklich, wirklich cringy, ey.
Ja,
ja. Ja. Okay. Schön, absolut. Dass dir das auch aufgefallen ist.
Ja, ja, ich sehe das schon natürlich. Also, man kann sich eher über den Film lustig machen, als dass man den jetzt wirklich geil findet.
Aber wie ist das denn? Snake hat uns den aufgetragen, ne?
Nee, Zero Famous.
Zero Famous. Okay.
Nicht zu verwechseln.
Ja. Entschuldige. Weißt du denn, wie er dazu steht? Also, er muss sich ja auch ein bisschen was dabei gedacht haben, uns den aufzutragen. Nein?
Kann ich dir gleich sagen, dauert ein bisschen. Weil
okay. Er hat da was mitgeschickt. Ich kann ja nochmal noch den Regisseur erwähnen, da haben wir wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Ne? Der hat jetzt aber auch nichts wirklich Großes gemacht. Steve Cohen, ganze 7 Regie-Credits. Ich glaube, fast alles so straight to video. Der war Second Unit Regisseur bei den Goonies. Das ist wahrscheinlich noch so der größte Credit, den er hat. Ansonsten hat er halt auch mal so irgendwie eine Episode Law and Order gemacht und sowas, aber ja, das letzte 2000.
Okay.
Also alles nicht der Rede wert.
Na, dann reden wir nicht weiter drüber.
Gut.
Alright. So, ich habe Marshall Law jetzt mal bei Letterboxd gesucht und habe geguckt, wer den gesehen hat. Und Zero Famous hat ihn nicht geloggt. Insofern weiß ich nicht, ob er uns jetzt hier vorgeschickt hat.
Ach, okay.
Ob er den gar nicht gesehen hat und ob er wissen will, ob sich das lohnt.
Mhm.
Aber so die Punktvergabe hält sich in Grenzen. Also tatsächlich ist Erik hier ganz vorne mit 3 Sternen.
Okay.
Aber Erik mag auch Steven Seagal. Insofern weiß nicht, ob das jetzt ein Maßstab ist. Rob sie mit 2,5 und die anderen sind so bei zwischen 2 und 2,5 Sternen. Also es hier sticht jetzt keiner vor, als dass wir jetzt hier irgendwie so einen krassen Genre-Action-Film hier verschmähen.
Aber
da Banausen sind par excellence, sondern der kommt nicht gut weg.
Ja, aber es ist scheinbar auch niemand so ganz unten, ne?
Nee, aber es sind doch nicht, also es sind jetzt 6 Leute, die ihn bewertet haben. Gut, und der okay. Schlechteste steht bei 2 Sternen. Ja.
Okay. Die sensationelle Tagline müssen wir noch erwähnen. Brothers, Cops. One enforces the law, the other breaks it.
Stark.
Dramatisch.
Ja, absolut dramatisch.
Oh boy. Ja, oh Mann ey, ich hätte das gern besser gefunden, aber ich fand es ziemlich scheiße.
Ja, deeper Scheiß. Ja gut, habe ich mir gedacht, dass du den Scheiß findest und ich war jetzt auch nicht sonderlich unterhalten. Teilweise natürlich so die Cringe-Momente und das Schauspiel und dadurch, dass das so billig inszeniert ist.
Das hatte was Lustiges.
Das hatte so ein bisschen, ne? Was, ja, aber so richtig dieses Lustigmachen über den Film.
Ja, genau.
So, ja. Und aber das macht den Film natürlich nicht gut.
Ja.
Aber gut.
Gefahr, ne? Dass es dafür halt wirklich einen Markt gab. Du meintest ja auch noch, da kamen noch Teile nach.
Ja, ja.
Und dass das für so Straight-to-Video, dass sich das Ding gelohnt hat, aber
ja, du darfst halt nicht vergessen.
Halt Videotheken, ne?
Eben, ja, das gab halt so Videotheken-Fans, die sind da reingegangen und haben sich irgendwie 7 Filme geholt, die gerade irgendwie rauskommen sind.
Ja, ja, genau.
Die schnappen sich
ja
dann alles, was da irgendwie bei Neuheiten steht.
Ja.
Und da ist auch scheißegal, ob das jetzt, wer da drauf ist. Und Cynthia Rothrock war schon,
in
die hat
Segment
schon gezogen in
hat
dem Segment.
Menge
ja,
bedient, ja, ja,
definitiv. Die kannte man.
David Carradine dann ja wahrscheinlich genauso.
Ja, denke auch.
Ja.
Ja, gut.
Na, crazy.
Müssen wir nicht weiter palabern über Martial Law?
Gut.
Kein Highlight.
Die restlichen Punkte vorlesen. Es
gibt
natürlich keinen Metascore. Auf IMDb steht er bei einer 4,9 und auf Letterboxd bei 2,7. Was ich noch recht euphorisch finde, Alter.
Nicht die Welt, ja.
2,7 ist schon einigermaßen gut für diesen Film.
Ja, finde ich auch.
Weil, also ich bin deutlich drunter, aber dein Tipp war ziemlich gut. Ich bin bei 3 Punkten gelandet.
3 Punkte von dir?
Ja.
Ja, 4 Punkte von mir.
Ach, okay.
Also insofern wäre ich wahrscheinlich auch bei den 2 Sternen bei Letterboxd. Insofern schließe ich mich da den Kollegen und Kolleginnen an, die diesen Film hier bewertet haben. Das waren nur Kollegen, also.
Ja. Machen wir uns nichts vor.
Machen wir uns nichts vor. Das Gender kann man sich hier sparen. Ich kenne kein Mädchen, die sich Martial Law angeguckt hätte.
Nee, würde mir jetzt auf Anhieb auch nicht einfallen.
Wäre eher ungewöhnlicher Pick, ja.
Ja.
Ja, und ich folge einigen Mädchen bei Letterboxd und weiblichen Personen. Und die haben nicht Martial Law gelockt. Alright.
Dachte so Nanu.
Der Guest folgt weiblichen Menschen auf Letterboxd.
Ja.
Ja, unseren Gästinnen wahrscheinlich.
Nicht nur.
Schlogger und Co.
Ja, den auch, aber ich bin auch connected mit ein paar.
So.
Die so, nicht Gästinnen so. Bei uns waren.
Sonderbar.
Ja, sehr sonderbar, ja.
Der Guest. Gut, ich habe einen Endstand. Du hast das jetzt auf 3 Miese gebracht und ich auf 1.
3-1.
Yes, sir.
Gut. Freuen sich vielleicht ein paar, da können sie wieder ein paar Punkte machen. Ob sie darauf kommen, dass wir hier wieder unter 2 Stunden liegen, weiß ich nicht. Das werden wir sehen.
Sind wir wieder unter 2 Stunden gelandet?
Ich könnte
gar
passieren.
Nicht auf die Uhr geguckt. Oh, ja, es anzunehmen?
Könnte passieren. So groß, oder meinst du, groß viel habe ich nicht mehr.
Womit können wir mehr Leute reinreiten, wenn wir das jetzt über 2 Stunden machen oder drunter bleiben?
Ich glaube, also gemessen daran, dass wir wirklich die ganze Zeit irgendwie bei 2,5 Stunden lagen mit vielen Episoden und dass mit Dennis und Dave eher die Ausnahme war, glaube ich, dass die Mehrheit auf über 2 Stunden picken wird, bei 6 Filmen auf dem Vorschaubild.
Stimmt, ja.
Insofern, wir würden wahrscheinlich mehr Leute reinreiten, wenn wir frühzeitig Feierabend machen.
Dann machen wir das doch.
Dann machen wir das doch, aber wir können trotzdem dank unserer Planung und dank unserer Voraussicht, können wir schon hinweisen auf den nächsten Dienstag und was wir da bringen.
Stimmt.
Nämlich, es gibt wieder 2 Auftragsfilme, ähnliches Line-Up wie heute und 2 gemeinsame Filme von uns jeweils, also eigentlich genau das gleiche Prinzip.
Ja.
Und da gibt's Das Haus der Lady Alquist, beziehungsweise Gaslight im Original.
Mhm.
Der wird rezensiert nächsten Dienstag.
Oh ja.
Und der 2. Film, den wir rezensieren, ist, was war denn das
noch? The Straight Story.
Ach ja, The Straight Story, ja Lynch. Klar. David Lynch, Rest in Peace, den gibt's dann auch nächsten Dienstag. Freut euch darauf.
Ja.
Und am Sonntag haben wir natürlich für die Supporterschaft, haben wir am Anfang der Episode erwähnt, könnt ihr bei Patreon Steady supporten, dann gibt es Sonntag nochmal eine Sonderepisode, da wird auch der eine oder andere Auftragsfilm bestimmt abgehakt.
Mhm. Cool. So ist es.
Cool, cool, cool.
Wunderbar.
Wie Dave sagt.
Warte, irgendwo habe ich ihn. Da muss ich auch mal wechseln hier.
Mach cool, das. Cool, cool.
So klingt das Original nämlich.
Vor allem auch so cool. Also so
cool, cool, cool. Deutscher kann man das Wort cool nicht aussprechen.
Ja, sehr schön. Machen wir.
Cool,
cool, cool, cool.
Und natürlich die Bewegbanausen weiterhören, aber auch die Bewegbastarde könnt ihr euch reinziehen.
Ja.
Jeden 2. Freitag gibt es diese Jungs.
Genau. Die gehen meistens nochmal eine Ecke tiefer in die jeweilige Materie.
Richtig.
Haben ja immer spannende Themenabende.
Ja, die setzen im Februar allerdings einmal aus, weil beim letzten Freitag in diesem Monat wären die Bewegbastarde dran. Die machen zwar mit uns eine Episode, aber da geht's um die Oscars, um die Nominierung und alles Weitere, um euch ein bisschen auf den Sonntag einzustimmen.
Das ist ja quasi die Schnittmenge.
Das ist die Schnittmenge, aber ja, dann wisst ihr schon mal, wann es ein Oscar-Special gibt. Das ist dann auf den Spot der Bewegbastarde.
Ja, Ende
Februar. Den letzten Freitag, Ende Februar. Ja.
Jo. Dann sind wir damit raus.
Sind wir das.
Wunderbar.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.